Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Herzlich willkommen beim literarischen Quartett der Rap-Podcast-Welt. Und das sogar nur zu dritt. Mein Name ist Leo und ich begrüße David und Torben. Wie geht's euch, Jungs?
Hey Leo, alles gut?
Guten Abend.
Ey, schön, dass du wieder dabei bist, Torben. Letztes Mal gab es ja quasi Zwangspause für dich wegen Gast.
Ja, beziehungsweise auch, ich bin gut gestartet in nochmal einen schönen Urlaub. Ein bisschen schön mit der Familie weg gewesen. Ja. Ist auch nicht selbstverständlich, dass sowas gerade so gut funktioniert. Und das hat ganz gut getan, aber ich habe euch auch ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Ich habe auch Rap zwischendurch gehört. Ich habe nicht Urlaub von Rap genommen.
Ach so, also warte mal, ist es dann so, dass du woanders Rap-Person denkst, ah Mensch, du vermisst einen guten Podcast oder wie war das?
Naja, ich habe schon dran gedacht, denn, als ich dann die Folge gehört habe, ne, worüber ihr euch mit Dennis unterhalten habt, das waren schon sehr spannende, coole Themen. Da ist mir zu jedem dritten Punkt auch was eingefallen, wo ich auch meinen Senf hätte dazugeben können. So von daher, das hat schon wieder Vorfreude gemacht auf heute.
Oh ja. Denn apropos Vorfreude, wir haben uns diesmal, ja, ich sag mal so ein bisschen thematisch vorbereitet oder wir haben uns was vorgenommen. Und zwar wollen wir so ein bisschen den Sound unserer Jugend oder unserer Rap-Jugend in dem Fall vielleicht auch eher. Oder ich weiß nicht, wie weit David es dann doch ausgelegt hat. Wir hatten ja im Vorfeld hier und da ein bisschen gesprochen. Ja, unseren Sound unserer Rap-Jugend nochmal so ein bisschen darlegen, was wir früher gehört haben, mit was wir eingestiegen sind und vielleicht uns auch dann weiterentwickelt haben. Ist es euch denn schwer gefallen, euch darauf vorzubereiten?
Also mir ist es schon schwer gefallen insofern, als dass ich, glaube ich, viel weniger als ihr und auch viel weniger als das alle Leute immer von mir erwarten, in meiner Jugend mit Hip-Hop sozialisiert worden bin, sondern früher auch noch viel, viel mehr Rockmusik gehört habe, was ich heute auch immer noch viel mache, aber damals auch einfach noch weniger Hip-Hop. Aber trotzdem habe ich natürlich genug Hip-Hop-Dinger gefunden, so die irgendwie schon die Zeit damals geprägt haben.
Ich bin gespannt von dir zu hören, aber wir haben, ja Tom, ja, wie hast du dich denn vorbereitet und willst vielleicht gleich auch dann anfangen?
Also genau, es war recht spontan dann auch noch, was mir in den Sinn gekommen ist, aber es ist mir echt viel zugeflogen, denn im Vergleich zu dir, David, bin ich halt einmal voll durchsozialisiert mit Deutschrap, so seit frühen Zeiten und deswegen konnte ich da auch ziemlich weit zurückgehen. Vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn ich anfange, vielleicht habe ich sogar das Älteste.
Bin gespannt. Ich glaube aber ja.
Wir werden sehen. Wir starten nämlich bei mir, machen halt einen ordentlichen Zeitsprung, wie ich feststellen musste, ins Jahr 2002. Eigentlich müsste ich für die ganz, ganz ersten Berührungspunkte früher ansetzen, denn, keine Ahnung, sowas wie Fantastische Vier oder auch Fettes Brot mit Schwule Mädchen oder sowas, das ist auf jeden Fall auch schon früher gewesen und das habe ich da auf jeden Fall auch schon gehört, ja. Aber das war noch nicht so ein sich auch irgendwie mehr damit identifizieren und so richtig eintauchen in den ganzen Scheiß, den die da quatschen und machen oder halt auf jeden Fall die Mucke fühlen, so. Und deswegen springen wir da einfach mal ins Jahr 2002 und ich muss sagen, ich bin nicht stolz, was jetzt kommt. So, aber trotzdem muss ich halt einfach sagen, das war ganz klar ein Teil dieser musikalischen Sozialisierung. Wir gehen zu einer Combo, die sich Royal TS genannt hat damals. Wisst ihr, wer das ist? Um wen geht's?
Ist es nicht das mit Prinz Pi und so und Kid Cobra? Oder wechsle ich es gerade?
Oh, das war High Society, das waren Smaxer und Kid Cobra, die zusammen auch ganz gefährliche Sachen gemacht haben. Nee. Royal TS, zwei, also der eine davon heute immer noch einer der größten Rap-Stars, die wir in Deutschland haben.
Ich müsste auch so ins Blaue raten, aber Savage ist bestimmt dabei, wa?
Nein.
Ah, damn.
Ist natürlich auch wichtig, ist mir auch während der gesamten Recherche immer wieder über den Weg gelaufen, aber den habe ich extra nicht gewählt.
Ja, finde gut.
Naja, 2002, ja. Was könnte es denn sein? Naja, dann halt Sido vielleicht einfach.
Genau, vollkommen richtig. Sido und B-Tight, die zusammen sich damals noch Royal TS genannt haben und ein Album namens Alles ist die Sekte rausgebracht haben. beziehungsweise Royal TS ist irgendwie so das dritte Album. Ja, und das waren einfach Dinge, die waren damals vollkommen wahnsinnig für einen Zwölfjährigen wie mich. Ein Kumpel von mir hat tatsächlich das Tape sich irgendwie bestellt. Ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, über einen MC-Katalog oder sowas, wie das damals noch ging, oder schon irgendwie übers Internet. Aber er hatte jedenfalls das Tape von diesem Album. Ich weiß noch, wie ich einen Abend bei ihm übernachtet habe und wir quasi zum Einschlafen noch Sido und Beteid gehört haben. Mit so auch vollkommen wahnsinnigen Skits zwischendrin. Wisst ihr, das waren halt noch Zeiten, wo fast die Hälfte oder ein Drittel des ganzen Albums irgendwie aus Skits und sowas einem bestand.
Ja, erinnere ich mich.
Ja, und halt einfach so eine unfassbar geile Untergrundenergie. Alles Mögliche halt auch selbst produziert, damals noch von den beiden irgendwie auf der PlayStation und so. Das war schon total faszinierend. Und auch der Kumpel, bei dem ich übernachtet habe, den hat das so fasziniert damals. Der ist, weil ja das Märkische Viertel, wo die beiden gewohnt haben, das MV, von den beiden so glorifiziert wurde, da extra hingefahren, um sich da Weed zu kaufen. Das ist so weit ging das Fantum.
Absolut geil.
Und ich weiß noch, wie er dann aber irgendwie mit so einem Klumpen schlechtem Hasch dann wiedergekommen ist. Und ich ihn noch begleitet habe, das im Wald da irgendwie zu rauchen und ich mir angeguckt habe, wie er das gemacht hat und leicht verstört war.
War er auch 12? Weil mit 12 ins MV fahren, Hasch kaufen und das im Wald rauchen, finde ich schon wild.
Eiskalt, oder? Eiskalt. Ja.
Wow.
So, und also. Das hat auf jeden Fall schon leichten Eindruck hinterlassen. Ja, auch heute die Mucke noch so ein bisschen anzuhören, ist schon echt ein bisschen verrückt.
Hast du es nochmal gehört?
Dafür? Ja, ich hab ein paar Sachen halt wieder dann reingehört in der Vorbereitung darauf und zum Beispiel den Song West-Berlin kennt man vielleicht noch.
Ist es das, wo sie im Video irgendwie über die Love Parade rumlaufen und da so versuchen, Leute zu verarschen, mehr oder weniger?
Genau das. Ich habe es mir auch irgendwann nochmal angeschaut. Also wirklich die ganzen Leute, die halt zu viel irgendwie genommen haben und vollkommen passed out sind, mit denen versuchen sie die ganze Zeit Bilder zu machen. Also wirklich, muss ich halt auch nochmal sagen, vollkommen asozial. Auch ganz krass, was mir wieder aufgefallen ist, Homophobie, unfassbares Frauenbild. Also ist schon irgendwie absurd, mit was ich mich damals sozialisiert habe und dass das aber...
Dass du trotzdem so geworden bist.
Genau, weißt du? Also, dass das keinerlei Einfluss so auf meine Werte irgendwie hatte und sich das ganz im Gegenteil so entwickelt hat. Na genau, aber vielleicht so sogar...
Ist ja vielleicht halt auch ein Einfluss, Effekt. Vielleicht dann halt im Gegenteil, ja.
Ja, aber auch damals schon, weiß ich nicht, ob ich das damals wirklich differenziert habe, so, aber ich konnte die Mucke feiern, ohne dann bestimmte Begriffe dann aber auch so benutzen zu wollen oder, ja, keine Ahnung. Ist halt auch natürlich so ein voll pubertäres, jugendliches Ding, über irgendwelche Grenzen zu gehen und dann so eine Musik halt zu hören.
Wie lange bist du mit den beiden dann quasi musikalisch noch weitergegangen oder bist du immer noch dabei?
Nee. Dabei bin ich nicht mehr. Ich habe das natürlich alles noch verfolgt und das hat natürlich dann auch so ein bisschen die Vorbereitung zu dem Maske-Album gebracht. Also auch damals schon so der Effekt Trendsetter-mäßig. Ich kannte es schon, bevor es cool war, bevor dann die ganze Schule quasi das Album gehört hat, hatten wir dann irgendwie schon diese Mixtapes auch gehört. Ach ja, aber dann haben sie mich auch relativ schnell verloren. Das war auch nicht das, was wirklich nachhaltig lang dabei geblieben ist, aber ich weiß, dass es so eine Phase gab, die da auf jeden Fall ganz wild war.
Ja,
ich habe da
guter Pick auf jeden Fall.
Ich erinnere mich halt auf jeden Fall auch noch so Phasen dran. Ich weiß auch nicht mehr genau zeitlich, wann das war, aber der Arschfix-Song, wann war der? Das war ja auch...
Frage. Ja, aber der dürfte auch ungefähr so in dem Bereich sein. Na klar, das war auch genauso.
Der ist irgendwie auch mal bei mir gelandet tatsächlich, weil ich hatte tatsächlich nicht so die Sozialisation dann, wo ich Kumpels hatte, die mir irgendwie was gezeigt haben. Beziehungsweise, wie du jetzt nochmal erzählt hast, dass dann Maske auf dem Schulhof fett gehört wurde, das war überhaupt nicht der Fall. Ich hatte das Gefühl, auf meiner Schule hat fast niemand Rap gehört, so richtig. Also ein paar. Aber man hat es nicht so als Thema ausgebreitet. Außer ich selbst, dazu später mehr. Ich habe tatsächlich als erstes so, ist eigentlich so, wie du es gerade mal gesagt hast, ne, mit Fanta 4 und so, klar, hat man irgendwie übers Radio gehört, beziehungsweise der Vater hatte irgendwie, habe ich auch heute noch, die Kassette Fanta 4 viel gewinnt tatsächlich, weil er die hatte.
Oha.
Ja, das habe ich ja noch mal ganz gehört und so, aber ja. Nee, ich habe tatsächlich total banal angefangen. Ich war nämlich als, ich glaube, es war auch so 2001, 2002, beziehungsweise so, ich weiß, dass es mit mir so 98, 99 angefangen, dass ich mich mehr mit Musik auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, es ist auch typisch für viele, dass es mir bei Musik im Generellen erstmal so um, ich will, dass es irgendwie sich gut anhört, in Anführungszeichen, der Beat ist eigentlich das Wichtigste. Und fand halt aber irgendwie Popmusik halt irgendwie noch gut und habe natürlich mir immer oder fast immer die neueste Smash-Hits irgendwie gekauft, falls du noch kennst, quasi so ein Alternativprodukt zu Bravo-Hits. Und da ist natürlich an sich eigentlich nicht so viel Rap drauf gelandet, eigentlich fast nie, aber ich weiß noch, dass ich tatsächlich irgendeine hatte, da war dann irgendwie CD2 Lied 18, also quasi schon der Schmutz, den man eigentlich dachte, ja, komm, wir machen den mal drauf, was kann schon viel schief gehen, war ein Song drauf von jemand mit einer super hohen Stimme, aber das Lied hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass ich so das auf Repeat, mit so einer Repeat-Taste auf dem CD-Player, den man hatte, halt wirklich so auf Dauerschleife gehört habe. Und das war Gustav Ganz von den Beginnern irgendwie. Und das ist einfach ein schöner Song gewesen damals. Ich glaube auch irgendwie ein witziges Video. Die haben dann nicht, die haben dann auch mehr oder weniger Leute verarscht im Video, weil die sind, glaube ich, irgendwie in so, keine Ahnung, Kostümen von Disney-Figuren oder so durch Hamburg gehüpft und haben da die Leute auch so ein bisschen ja, auf die Reaktion abgezielt.
Ja, ich glaube, es waren einfach nur Tiere, ne? So ein großes Hahnenkostüm, so ein großes Krokodilskostüm. Ja,
kann auch sein, genau. Ja. Genau. Und ne, also nur zu der Zeit habe ich halt wirklich gar nichts mit Rap gehört, aber habe halt irgendwie auch so Pop-Quatsch gehört. Und aber irgendwie, ne, du hast halt einen CD und das hat einen Rap-Song drauf von den absoluten Beginnern und den hörst du dann halt tausendmal. Und es ist auch so spannend und so interessant, weil habe ich mir die Frage gestellt, wie kommt es dazu, dass so jemand, der irgendwie mit so 11 ist, dann irgendwie so eine Auswahl von Songs hat und auch Auswahl von unterschiedlichen Richtungen, weil da waren auch schon auch Rocksachen drauf und so, aber dass dann genau das Hip-Hop-mäßige, dass das dann halt für das Gehör von mir einfach so sich am besten anhört von allen Sachen, die drauf sind und das sich entwickelt und das sich prägt, irgendwie eine spannende Frage für mich, wo ich natürlich keine Antwort drauf habe, warum es so ist, war aber so. Genau, deswegen Gustav Ganz von den absoluten Beginnern, oder waren es dann noch die Beginner? Weiß ich auch nicht so ganz genau. Für mich auf jeden Fall einer der Songs, wo ich zum ersten Mal so richtig für mich entdeckt tatsächlich so Rap-Musik wahrgenommen habe.
Ja, richtig stark. Ich glaube, die Beginner oder die absoluten Beginner sind immer ein ganz klassischer Pick, wenn Leute irgendwie sagen, so erste Berührung mit Rap, so neben Fanta 4 vielleicht oder sowas. Kommt, glaube ich, häufig als Auswahl dann.
Ja, wenn man halt so 30 plus ist.
Ja, jemand, der da auch noch viel mit genannt wird und ich glaube vielen Leuten da auch bekannt war, so in dem Bereich, als das prägend für Deutschrap war, war auch noch Dendemann.
Ja.
Und den man auch, finde ich,
Torch
schätzen darf. das ist ja noch älter, so. Aber ich finde da, Dendemann hat auch damals ja schon, also lyrisch richtig krass ja abgeliefert. Das war schon ganz was anderes.
Ja. Aber zum Beispiel auch bei mir sind die Beginner auf jeden Fall mit dabei bei so diesen ersten Sachen, mit denen ich Berührungen hatte. Aber zum Beispiel, weil ich halt Musik von denen, von einem älteren Kumpel, der jetzt mittlerweile auch Ü30 ist, damals bekommen habe, dann ist man halt auch so irgendwie dahin gekommen, dass man dann, auch wenn man, ich bin ja ein paar Jahre jünger vielleicht noch als ihr, dass man auch da irgendwie an die Beginner relativ früh rangeraten ist und das vielleicht auch der Beginn war, auch wenn das halt in der Alterszeitspanne gar nicht perfekt reinpasst.
Hm. Das ist tatsächlich auch jetzt wirklich eine der ersten Sachen, die du damit gehört hast, oder wie?
Bei mir schon, ja.
Crazy.
Ja. Ist bei mir nie so richtig angekommen. Vielleicht auch gleich aus demselben Grund, warum bei dir zum Beispiel sowas wie die Sekte halt nicht angekommen ist, Leo. Einfach die Nähe zu Berlin oder die Entfernung zu Berlin. Ja. Das hat dann schon automatisch so gemacht, dass du Sachen so aus Hamburg, aus Stuttgart eher so ein bisschen komisch beäugt hast. Ja. Das Lagerdenken hat, ne, bin ich nicht ganz von verschont gewesen.
So, ich auch nicht. Wie sich dann weiterentwickelt hat zumindest. Ist es eigentlich so, machen wir die Songs schon, die machen wir auf die Playlist auch, oder?
Ja, bin dafür.
Ja, West-Berlin und Gustav Ganz geht schon noch, also. Da kommen auf jeden Fall jetzt noch wildere Sachen gleich.
Ja, das wird wild. Das wird
wild. Hast du auch einen speziellen Song jetzt von den Beginnern, den du da adden willst, oder ist dir das, David, ja, wie ist es bei dir?
Das ist mir eigentlich egal. Da das jetzt nicht einer meiner wirklichen Picks war, muss ich da auch keinen adden. Wir brauchen nicht so viel Beginner-Content dann in der Playlist, glaube ich. Gustav, ganz reicht.
Aber war das jetzt einer schon von deinen Sachen, die du jetzt auch gepickt hast? Nee.
Nee, das war eher noch als Anmerkung zu deinem so, Pick. Ja. Mein erster wäre tatsächlich schon ein Sprung ein paar Jahre weiter. Aber definitiv auch so Soundtrack der Jugend bestimmt, aber halt nicht im Sinne von, das ist die erste Berührung oder so der Übergangspunkt gewesen, wo ich dann mich in Hip-Hop reingefuchst habe, sondern eher, ich glaube, auf jeden Fall eine Weiterentwicklung von dem Torben, was du als Feld angerissen hast, was bei uns in der Jugend halt total angesagt war und bei den Eltern dann auch nicht beliebt, wenn man es irgendwie zu oft oder zu wahrnehmbar gehört hat, waren halt KIZ-Alben. Und yes. Bei mir ist das auf jeden Fall so ein Album, was bei uns so hoch und runter lief, war halt Sexismus gegen Rechts, ich glaube 2009 oder sowas. Ich meine, da war ich dann 14 Jahre alt, also eigentlich auch im besten pubertären Alter, um solche Sachen genau abzufeiern. Und ich habe mir vorhin das Album wieder angehört und ja, einfach krass geiles Album.
Da sind gute Songs drauf, auf jeden Fall.
Oh ja, war da Lass die Sau raus drauf?
Ja, Lass die Sau raus ist da auch drauf, exakt. Mm. Das ist halt genau das, was du mit dem vulgären und auch teilweise frauenfeindlichen vorhin meintest, ist bei KIZ ja auch auf jeden Fall alles enthalten, da schon mit dieser teils ironischen Ebene, zumindest waren sie sich schon bewusst, dass das eben diskriminierende Sprache ist, sie haben sie halt nur ignorant weiterverwendet einfach und daran ihren Spaß gehabt. Und als ich es mir so vorhin nochmal angehört habe, dachte ich mir auch bei ein paar Sachen, dass ich halt definitiv rausgewachsen bin aus dem Zeug. Und ich glaube, das geht vielen Leuten mit KIZ ein bisschen so, aber es waren halt auch richtig witzige Sachen dabei. Zum Beispiel, wenn sie bei Rauer Wind halt irgendwie so die Perspektive eines Bankers einnehmen, der nicht reich genug werden kann und sich aus dem Fenster stürzen will und irgendwie die Penner mit Sekt bespritzt zu Silvester. Das ist halt, hätte man auch in diesem Jahr rausbringen können, wäre immer noch ein starker Text gewesen, finde ich. Deswegen hat das irgendwie so seine Wirkung behalten. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich damals, weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns auf jeden Fall auch immer sehr angesagt, wenn man die coolen Tracks dann auf dem Handy hatte. Das war also auf jeden Fall schon Zeit, wo man so ein paar Songs auf dem Handy speichern konnte, noch nicht mit so viel Speicherplatz. Und ich hatte auf jeden Fall Selbstjustiz einige Jahre lang, glaube ich, als Klingelton. Fängt ja auch mit diesem coolen Piano-Tune an, auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall der Bezug zu KIZ, Sexismus gegen Rechts.
Oh, geil. Ja, auf jeden Fall. Da hast du an gute Sachen erinnert. Und das Spannende ist, genau, inwieweit sie sich da vielleicht auch verändert haben, so von ihrem Ansatz, inwieweit sie sich da früher nicht so bewusst waren und das später dann irgendwie bewusster eingesetzt haben, diese Sprache. Ich habe so eine ganz ähnliche Phase wie du gehabt, nur halt vom Altersunterschied her auch ganz passend, 4 Jahre vorher. Also wir machen einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 2005 und ich hatte auch kurz überlegt, ob ich da KIZ nehmen soll. Allerdings damals halt noch mit Böse Enkels. Unfassbares Mixtape.
Bon verkippt.
Ey, guck mal, was da, ey, da sind so Untergrundhits drauf. Also das müssten wir eigentlich auch noch besprechen. Aber ich habe mich für was anderes entschieden. Was trotzdem auch sehr wichtig in diesem Jahr geworden ist und dann auch immer weiter sich gezogen hat. Und zwar bin ich wieder nicht ganz stolz, aber spreche ganz offen drüber. Snagger und Pillard.
Oh mein Gott.
Haben im Jahr 2005 das Mixtape Die linke und die rechte Hand Gottes rausgebracht. Und ja, das war schon etwas und das hat die gesamte Deutschrap-Szene auch ganz schön mitgeprägt. Also da gab es wirklich einige Leute, die dann wirklich genau so klingen wollten. Ja, und das, ja. Da sind schon verrückte Sachen mit drauf. Damals noch bei Moses Pelham bei dem Label gesigned gewesen.
Was?
3P, ja klar.
Snagger und Pille waren bei 3P gesigned?
Ja, Mann.
Absolut, und haben da zum Beispiel absolut wirrer Fakt einfach.
Die haben da dieses Mixtape rausgebracht. Und damals halt noch so vollkommen jung und hungrig, einfach nur losgespittet. Und gerade Snagger, richtiger Spucker vom Herrn, fand ich sehr schön übrigens, dass die letzte Folge das Wort Spucker nochmal so von Dennis vorgelegt bekommen hat. Einfach mit was für einer Einstellung, ne, mit was für einer Ausstrahlung Snagger jedes Mal über so ein Beat rübergegangen ist und auch in der Vergangenheit immer noch dann weiter rübergegangen ist, ist unfassbar für mich. Und es hat uns damals alle schon ganz schön mit beeindruckt und beeinflusst. Das war ungefähr die Zeit, wo wir selber so ein bisschen angefangen haben, ja, dann auch mal was aufzunehmen oder ne, selber irgendwie mal Texte zu schreiben. Und ich erinnere mich halt noch sehr gut an einen Kumpel, der wirklich für einen Track versucht hat, genau so wie Snagger zu klingen und so vollkommen aggressiv überbetont hat. Ich weiß noch, es gab dann so ein paar Diss-Tracks, die hin und her gefeuert wurden, und der hat das in mehreren Diss-Tracks vorgehalten bekommen, mit was für einer verstellten Stimme er da gerappt hätte. So, das ist auf jeden Fall etwas, was mir aus meiner Jugend dann noch zu Snagger und Pillard einfällt. Mit Urchandise teilweise auch noch mit drauf, der auch so mit der ganzen Gang da rumgehangen hat. Ganz, ganz stark. Der Horndog Shoe Shuffle, der aus dieser Zeit entstanden ist. Ah, ja. Auch ganz traumhaft.
Welche Zeit ist das nochmal gewesen?
Das ist 2005. Ich mache immer so 2 Jahressprünge.
Mache ich nicht. Ja, ey, Snagger und Pillard, die habe ich tatsächlich anders kennengelernt. Auch viel später erst. Als sie damals...
Erinnerst du dich noch wie?
Ja, ich glaube, ich will aber lieber später drüber sprechen, weil das passt dann einfach nochmal in so eine Ära, wo ich dann, glaube ich, auch am allerlängsten sprechen muss.
Okay.
Ich habe jetzt als zweites tatsächlich was anderes. Ich habe mich so ein bisschen aus dem Deutschrap-Kosmos dann auch erstmal rausbewegt, weil ich nach wie vor, ich hatte einfach nicht so diesen Hub mit dieser Clique irgendwie, die irgendwie sich da selbst alles gezeigt hat, sondern ich musste alles irgendwie selber entdecken. Und wenn man jetzt mal Smash und Bravo-Hits rauslässt, wo kann man denn noch gut Musik entdecken? Habt ihr einen Tipp?
Radio?
Ja, war aber nicht so präsent tatsächlich. Es gibt noch so ein anderes, ein altes Format, das es leider heute auch nicht mehr gibt. Das so, kennt ihr noch Viva 2?
Ja, natürlich.
Natürlich Musikfernsehen.
Das gute ist alte Musikfernsehen, das war
im so Endeffekt aus unserer Welt raus mittlerweile.
Ja, du hast quasi per SMS 50 Cent dafür bezahlt,
genau,
für deinen Song, damit der vielleicht in einer halben Stunde irgendwann kommt, bezahlt. Das hört sich so unfassbar weit weg an. Dabei sind es halt so, weiß ich nicht, so 15, 16, 17 Jahre irgendwie. Krass.
Total. Okay, wenn
man jetzt so 15, 16, 17 Jahre sagt, dann ist das schon auch echt lang her.
Aber geiles Konzept eigentlich, ne? Wer sich das ausgedacht hat. Vollkommen genial, die Leute da so bezahlen zu lassen für.
Und dann hast du halt noch das Geile, dann kam halt irgendwie nochmal die Werbung und da wurden halt Jamba-Spar-Abos verkauft, wo dann die Songs quasi auch nochmal kurz angespielt wurden, die du hören wolltest. Perfekt eigentlich. Du wolltest dann auch die Werbung sehen, weil 10 Sekunden, keine Ahnung, Jaquan Tipsy kam oder so. Irre. Und genau darüber, da gab es halt eben so die gute alte Zeit, wo dann auch so eher amerikanische Rap-Sachen auch hart gepitcht wurden. Und da war einer meiner Favorite Tracks, die ich da immer sehr gerne gesehen habe und mir sehr viel Freude gemacht hat, immer Lil Jon and the Eastside Boys, Get Low, irgendwie noch ein Feature mit Ying Yang Twins, Busta Rhymes, was weiß ich, alles drauf, was Rang und Namen hatte, fand ich damals so geil, dass ich mir dann halt auch tatsächlich, ich glaube irgendwie so zu irgendwie Anlass, Geburtstag, Weihnachten, dies, das Album habe schenken lassen. Das ist, glaube ich, auch das erste richtige Rap-Album, das ich tatsächlich besessen habe. Es ist Get Crunk, Lil Jon and the Eastside Boys.
Unfassbar stark.
Und es ist halt einfach Crunk in Reinform. Ich meine, Lil Jon einfach als Person kennt man wahrscheinlich einfach noch, beziehungsweise vielleicht auch die Parodie von David Chappelle, die er gemacht hat, wo quasi er nur mit Yeah, okay und die ganze Zeit gesprochen hat. Und ich habe mir heute das Album einfach nochmal komplett angehört und das ganze Album ist halt in a nutshell halt wirklich so, gibt fast keinen Song, der nicht so reinkommt und erstmal 30 Sekunden okay, yeah und irgendwas hat, aber es ist extrem stark und geil alles.
Schiebt,
sagst du? Ja, ich hab's schon geschrieben, ich hab mich richtig geschoben so und morgen auf dem Weg zur Arbeit einfach nochmal geil. Ich kann die Titel jetzt auch nicht nennen, weil da würde ich direkt halt irgendwelche Wörter benutzen, die man tatsächlich nicht benutzen sollte. Ja, es ist tatsächlich so, ne? Also Get Low kennt halt jeder und ich werde halt genau aus dem Grund werde ich halt auch nicht Get Low auf die Playlist machen, sondern ich habe mich für Knockin' Heads Off zusammen mit Styles P und Jadakiss entschieden. Der vermittelt auch einfach so einen ganz geilen Eindruck, wie das Album so an sich ist, weil das ganze Album hört sich so an, es gibt so 1-2 Tracks, wo dann so ein bisschen melodiös ist, wo dann irgendwie auch so ein Frauen irgendwas singen, so, ich hab vergessen, wer es war. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch zu gut dran, wie ich halt einfach, das hat mich damals auch krass einfach abgeholt, weil das halt so eine krass wilde Beats hat, die einfach so krass aggressiv um die Ecke kommen, aber extrem energetisch sind und da habe ich auf jeden Fall damals dazu ja, weiß ich nicht, abgedanced oder sowas im guten Kinderzimmer. Und irgendwie, dann kam, ich weiß noch, wie mein Vater vorbeigekommen, das hört sich irgendwie alles gleich an. Ich weiß nicht, ob das Wort Scheiße noch dabei fiel, aber ja, es hört sich auf jeden Fall alles gleich an. Und ich muss sagen, ganz Unrecht hatte er nicht, aber fantastisch. Man kann auch nachvollziehen, warum ich tatsächlich diese kurze Phase, wo Tony D Erfolg hatte, auch ziemlich geil fand. Schade, okay, dass es nicht weitergegangen ist, aber Total Schaden für mich immer noch absolut legendärer Hit.
Du sind die Gegner, Leo.
Ha? Ja, hey, das waren zwei Songs, die einfach richtig krass waren. Heute Weinsommelier. Naja. Und noch Anekdote zu, ich habe tatsächlich auch noch Folgendes, ich habe es leider nicht mehr gefunden. Ich erinnere mich noch an meine erste Zeit in Berlin, weil Lil Jon, der hatte dann halt irgendwie seine Phase so 2003 bis 2006, sagen wir mal, wo der auf jedem Song auch irgendwie als Feature nochmal dabei war und dies, das produziert hatte. Und irgendwann ist es mit dem nicht mehr so ganz erfolgreich weitergegangen. Aber er war irgendwann mal, habe ich über Facebook-Veranstaltungen gesehen, dass der in Berlin war und in irgendeinem fucking Snipe-Store irgendeinen DJ-Gig gemacht hat. Und ich bin natürlich hingegangen und habe mir natürlich irgendwie diesen ganzen DJ-Gig angehört, der halt irgendwie in so einem Snipe-Store, wo die auch nur verkaufen wollen. Das war irgendwie auch eine extrem weirde Atmosphäre. Ich glaube, das macht man heute so auch lieber nicht mehr, weil da waren halt nur Leute, die wollten eigentlich nur Lil Jon sehen. Und auf jeden Fall habe ich mir nachher noch ein Originalfoto mit Lil Jon zusammen abgeholt. Eins meiner geilsten Fotos, die ich je habe. Aber ich finde es nicht mehr. Das ist bitter.
Was? Auf so einen Schatz musst du aufpassen. Das muss alles ja in deine Memoiren irgendwann rein.
Ja, das Bild mit Haftbefehl habe ich aber noch.
Oh, auch wichtig. Und das wichtig. Bild mit Casper. Ist auch alles safe.
Das habe ich auch noch. Ja, das gut. Aber ich meine, gut, Casper und Haftbefehl, die kann man ja theoretisch immer noch leichter treffen als ein Lil Jon. So, das ist...
Jo. Eine ja. Rarität.
Ja, er hatte aber seinen geilen, kennt ihr noch diesen geilen Kelch, den er immer hatte? Diesen.
Na, so ein Pimp Cup, oder?
Ja, ein Pimp Cup, ja. Hieß es genau, den hat er leider nicht dabei gehabt. Ich hätte eigentlich Bock drauf gehabt, den zu sehen, aber geht wahrscheinlich aus versicherungstechnischen Gründen dann nicht, oder er musste ihn selber schon verschachern für Cash oder so, was weiß ich. Habt ihr Lil Jon damals gefühlt?
Ja, also spätestens durch Need for Speed Underground, wo das einfach das der Titelsong war.
Welches war da? Get Low war da?
Ja, ich meine schon, genau. Na, total. Also ne, damit ist das Spiel losgegangen. Als, alleine deswegen habe ich den Song mindestens 500 Mal gehört.
Ja.
So, und ja, ja, klar, das ist nicht an einem vorbeigegangen, gerade so in diesen Viva 2-Zeiten auch, da ist ja alles Mögliche auch gekommen, nicht nur ja, Deutschrap.
Auch geiles Video einfach, muss man schon sagen, wo die Wand eingerissen wurde dann und im Club einfach stark.
Jo.
Gerade noch eine andere Anekdote, weil David hat ja erzählt irgendwie, weil er der King war damals, weil er, was war es, Rauer Wind, nee, Selbstjustiz auf dem Handy hatte. Bei uns, ich sage jetzt einfach mal bei uns, Torben, ging es noch um die 128 MB MP3-Player, wo man halt so roundabout 30 Songs einfach drauf haben konnte. Und man musste immer wirklich sehr, sehr genau überlegen, welchen Song man jetzt vielleicht rausnimmt und wieder reinnimmt, was gerade so seine Lieblingssongs sind. Aber dann hat man einfach auch die 30 Songs, die haben wir ungefähr 8 Millionen Mal gehört.
Genau dieser Hustle. Und genau deswegen ist die Sekte zum Beispiel so hängen geblieben. Genau sowas hatte ich auf solchen MP3-Playern drauf, ja.
Ja. Und es war dann auch so eine Zeit von den 30 Songs, wo dann halt auch 10 vom Kings of Crunk Album von Lil Jon and the Eastside Boys waren. Es war einfach komplett geil.
Ach, gute Zeiten.
Ja, wirklich. Also Kings of Crunk, Lil Jon and the Eastside Boys sollte man wirklich nochmal nacharbeiten. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, hey, die Songs, also kein Song unter 5 Minuten, die manche halt einfach so 6 Songs, weil jeder noch irgendwie 32 Takte haben muss, bevor der Refrain kommt und absolut wahnsinnig.
Ja, deswegen auch noch mal kurz, ne, wir befinden uns ja in dieser 2005er-Zeit ungefähr. Das Mixtape von Snagger und Pillard, linke und rechte Hand Gottes, 24 Anspielstationen und 68 Minuten lang.
Wahnsinn. Das wären heute, ja, ich sag mal, 3 Alben.
Genau so müssen Mixtapes sein, meiner Meinung nach.
Mixtapes. Gibt's ja gar nicht mehr, ist egal. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall Lil Jon and the Eastside Boys auf unserer wunderbaren Rap-Stammtisch-Playlist. King.
Strong.
Aber hast du das damals schon mitbekommen, David?
Nee, wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall an mir vorbeigegangen. Aber du musst auch sehen, wenn es 2005er-Ära ist, ne, da war ich 10. Also da habe ich halt mit Lil Jon einfach, das hat mich noch nicht erreicht bei uns und das war super präsent über die gesamte Schulzeit und das hat meinen Bruder auch auf jeden Fall ganz doll angesteckt. So der Ami-Rapper schlechthin, von dem alle die Zeilen auswendig können wollten und wo alle mitrappen wollten, auch wenn sie natürlich gar keine Skills hatten, das war halt Eminem. Das war der US-amerikanische Rap-Gott bei uns, ohne Frage.
Stimmt.
Der war bei mir ganz auch präsent.
Ja, spätestens nach 8 Mile, so war ja auch alles vorbei. Ja,
das hat auf jeden Fall nochmal krass dazu beigetragen. Aber das war wirklich, also ist jetzt gar nicht mein Pick, aber Eminem auch das, wenn wir halt mal so Klassenfahrten hatten oder so, und die Cool Kids in der letzten Reihe halt die eine Musikbox hatten, die irgendwie natürlich den ganzen Bus Bescheid hat, da lief meistens Eminem. Das war auch vollkommen okay eigentlich.
Auch, aber auch Zeit. Wirklich absolut geile Zeit, wo noch nicht jeder Affe so eine Musikbox hatte und einer von den Rap-Fans hat hinten halt einfach die alleinige Musikbox und die ganze Zeit wird halt genau der Shit geballert. Auch richtig geil eigentlich. Heute, ja, klar, wenn man so eine Klassenfahrt hat, bestimmt so 18 Musikbox, wo irgendwie K-Pop gegen Capital Bra konkurriert und es einfach nur scheiße alles ist im Mischmasch.
Ja, damals war das halt richtig viel wert, wenn du so ein Ding hattest, was dann auch laut genug war, dass du halt wirklich eine kleinere Menge damit irgendwie beschallen konntest. Heutzutage natürlich kompletter Standard, ganz klar. Ja.
Wobei damals bei Klassenfahrt musste man dann quasi, das war dann, wenn man sehr tolerante Lehrkräfte hatte und tolerante Busfahrer, dann halt eine CD geben, die er dann mal einlegt für den Bus. Da wurde dann aber auch schnell Sachen dann doch nochmal rausgenommen. Das ist, glaube ich, auch noch in meiner Erinnerung.
Da musste man aber wirklich einen sehr toleranten Busfahrer haben. In meiner Erinnerung, die Busfahrer waren entweder immer auf dem Radio-Grind hängen geblieben oder haben irgendwelche Schlager gespielt.
Ist es nicht das Gleiche?
Es kommt aufs Ähnliche hinaus, auf jeden Fall, ja.
Absolut geil. Was ist denn noch dein anderer Jugendsound?
Mein anderer Jugendsound, das ist, denke ich, das ist wahrscheinlich der aktuellste von allen. Und ich habe ihn mal mit reingenommen. Es zählt nicht mal streng genommen zur Jugendzeit, aber es zählt halt noch zur Schulzeit. Und es ist auf jeden Fall vom Sound her schon eine Rap-Jugendsünde. Deswegen musste ich den einfach mit reinnehmen. 2013, ich meine, ich glaube, mitgekriegt habt ihr es bestimmt alle, weil er war halt auf jeden Fall big damals, hat MC Fitti sein fantastisches Debütalbum Hashtag Geilern veröffentlicht. Und ich habe mir das Ding heute im Rückblick gegeben und einfach wow. Ich muss auch sagen, das lief bei uns, ich glaube, das war dann Oberstufenzeit bei uns in der Schule. Und er hat damals ja richtig virale Hits gehabt mit WhatsApper und Pen in der Bahn. Und es wurde hoch und runter gehört bei uns. Und es hat also so einen anderen Vibe. Und als ich vorhin gehört habe, ist auf jeden Fall immer noch besonders. Ich habe auch nochmal seine Facebook-Page gecheckt. Der Junge hat einfach 350.000 Likes gesammelt. Der hatte so einen Vibe damals. Damals waren Facebook-Likes auf jeden Fall auch noch deutlich mehr wert als heute.
Ja. Die Inflation, ey. Ja.
Ja, und auf jeden Fall wildes Album. Da sind halt einfach auch Features von Felix Brummer mit drauf, von Kraftklub. Masimoto ist auch mit drauf, was mich auf jeden Fall auch dazu gebracht hat, dieses Album überhaupt anzuhören, weil es hat es halt irgendwie kredibil gemacht, dass da so Leute drauf waren, die man schon kannte und die ja irgendwie auf jeden Fall cool waren. Und auch die Beats, so es ist halt, es ist so ein Mix aus bisschen Trap, aber so richtig Trap, was man heute als Trap bezeichnen würde, hat damals in Deutschland noch nicht so richtig jemand gemacht. Es hat ganz viel Funk-Vibe, so 80s, Synthies irgendwie mit eingebaut und dann aber auch so House- und EDM-Elemente, was es halt wieder so ein bisschen trashig gemacht hat. Mhm. Also völlig wild, aber auf jeden Fall, ich kenne kein vergleichbares Album, was so einen Erfolg gehabt hätte, was den Sound gemacht hat. Also keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall keinen anderen Artist, der so einen Sound, glaube ich, jemals in Deutschland gefahren hat. Und ich bin auf jeden Fall damals zu einem Infinity-Konzert in Dresden gefahren und das war tatsächlich wild. Ich glaube, ich war dann 18. Ich habe auf jeden Fall meinen Bruder mit reingenommen, mit Mutti-Zettel quasi. Der war dann 16. Und es wurden halt wirklich Tonnen von Konfetti ausgeschüttet. Also der Club auch relativ klein. Ich schätze mal 200 Leute oder so. Ich glaube, es war die Scheune.
Nice, in Dresden. Komplett geil.
Es wurde halt die ganze Zeit dazu abgedanced. Also es war halt nicht so Eskalation à la, wir moschen jetzt, so dafür ist MC4D natürlich überhaupt nicht hart genug. Aber es wurde schon eine richtige Party veranstaltet. Unglaublich wild. Und übrigens, in Bezug noch auf dich, Torben, was auch so ein unglaublich rarer Fakt zu MC Fitti ist, aber auch auf dem Album drauf und zu der Zeit und ich glaube auch einige Jahre danach noch, sein Backup-Rapper live ist halt der gute Vokal-Matador, der ja auch Mitglied bei die Sekte gewesen ist. Und auch diese Mischung, das hat halt, das fordert mich eigentlich immer noch heraus, wie MC Fitti der Mucke, die er damals gemacht hat, hat einfach einen Vokal-Matador, Felix Brummer und Masimoto irgendwie dazu gebracht hat, Kollabos mit ihm zu machen.
Ja, der war damals halt richtig, der war richtig angesagt und das war halt auch irgendwie cool. Also man wollte das auch mitnehmen. Also ich muss tatsächlich auch zugeben, dass ich das damals auch geahnt hatte. Und das in meiner damaligen WG wurde das auch gerne gehört.
Echt? In der WG? Krass.
Ja, wobei, das war halt jetzt auch keine Rap-WG, wo jetzt krass viel Rap gelaufen ist, sondern da wurde auch so ein bisschen der aktuelle Sound irgendwie mitgenommen. Und das war auf jeden Fall da angesagt. Und ich habe tatsächlich dahingehend mich auch Konzerterfahrungen mit MC Fitti gemacht. Kein richtiges Konzert mitgenommen, sondern er war halt super, super, super angesagt. Also überall, jeder wollte den haben. Und der hat für alle möglichen Formate war er auch dabei und für irgendeine Werbekampagne, keine Ahnung, hat er im Späti irgendwo in Neukölln gespielt. Und da waren wir. Es hat halt keinen Eintritt gekostet, es hat ewig lang gedauert, hat sich ewig verspätet, weil er davor noch zwei andere Gigs hatte, bis er gekommen ist. Und dann hat er halt in so einem Späti, in so einem Hinterraum einfach, also ich wäre überrascht, wenn es 20 Quadratmeter gewesen wären, hat er halt quasi gespielt, der Laden natürlich klatschenvoll, aber es war halt eine richtige Party und halt eben genau diese Konfetti-Aktion auch richtig krass am Start und es hat halt einfach richtig Bock gemacht, da zu sein. Ich meine, ey, ohne Witz, Konzert im Späti, günstiges Bier, du kannst direkt hingehen, klein, perfekt. Also würde ich heute so nochmal mit jedem Artist nehmen, den es gibt. War richtig geil. Bitter war dann aber halt, die Tontechnik war halt nicht so gemacht, beziehungsweise war halt auch scheiße heiß geworden, sodass quasi dieses Mischpult irgendwie tatsächlich durchgebrannt ist und so Flammen entwickelt haben. Wow. Und dann quasi auch nicht mehr weitergemacht, beziehungsweise WhatsApper, ich glaube, oder irgend so ein Song, also ein sehr bekannter Song, lief halt gerade und währenddessen ist halt das Sound weggegangen. Und dann hast du halt auch gemerkt, dass MC Fitti seine Texte halt überhaupt nicht konnte. Und dass halt, dass dann halt Vokalmatador dann halt wirklich auch der war, der den Song quasi komplett dann noch durchperformt hat. Weil die Fans wollten es halt nochmal weiter als A Cappella dann hören. Aber MC Fitti hat es halt einfach nicht hinbekommen. Und ich hatte halt immer schon den Eindruck, dass halt Vokalmatador, ich sag mal, da die wichtige Stütze im Endeffekt war, vielleicht halt sogar wirklich auch die Texte geschrieben hat, auch einfach für MC Fitti. Und MC Fitti halt mit seinem Bart und seinem, Sonnenbrille, Cap, der einfach so einen Zeitgeist einfach getroffen hat, den du halt gut darstellen konntest und den man irgendwie spannend fand. Und Vokalmatador sieht halt einfach ganz normal gut aus und halt aber nicht wie MC Fitti, aber dass er schon eigentlich da das wichtige Element eigentlich war, hatte ich immer den Eindruck.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. MC Fitti hat auf jeden Fall dieses Aussehen, du meinst ja eh schon, er hat halt relativ viel mitgenommen, das trifft halt auf alles zu und er hat, glaube ich, also damals und auch die Jahre danach, nach dem Album, halt gefühlt jede Werbekampagne, die er nehmen konnte, hat er, glaube ich, auch einfach gemacht. Auf jeden Fall auch richtig populär mit VW. VW wird auf dem Album sogar gedroppt und generell es fallen relativ viele Markennamen. Und also er hat halt immer irgendwie so kooperiert und ich glaube, alles mögliche Cash abgegriffen, was irgendwie ihm angeboten wurde. Jo. Aber halt auch mit seinem absolut wiedererkennbaren Face, halt, wie du schon meintest, der Bart, die Sonnenbrille, Cap, er hat ja sogar richtige Masken von sich herstellen lassen. Hat er dann halt dafür genutzt, um irgendwie sich präsent zu halten.
Ich habe auch so ein Splash, wo die Masken auf jeden Fall auch am Start waren. Die hatte ich auf jeden Fall auch in der Hand.
Ich schicke euch gleich mal ein Bild in die Gruppe. Wir besprechen es jetzt im Podcast. Ich möchte nicht, dass das Bild öffentlich wird, aber es gibt halt noch so ein Vorabbild von dem Konzert in Dresden, wo ich mit meinem Bruder so einer Maske und falls ihr die noch kennt, die Flamingo Girls, die werden auch auf dem Album gedroppt auf jeden Fall. Da stehen wir vor dem Konzert, presented by Vitamin Water. Ja, und so sah das damals aus. Da wurden die Masken nämlich auch vom Konzert verteilt.
Na klar. Das ist dann wichtig für eine Party, dass MC Fitti-Masken dabei sind.
Ja, auf jeden Fall.
Um dann auch nochmal ich habe auch noch ein zweites, vielleicht waren es sogar drei, weil ich mich dann doch erinnere, dass irgendwie so ein Splash, wo die Masken auch krass verteilt wurden. Vielleicht hat er da auch gespielt. Das weiß ich aber nicht mehr so genau. Ich habe ihn auf jeden Fall nochmal in einer größeren Location gesehen. Das war auch so ein wunderbares Festival, das heute nicht mehr gibt. Und zwar das Berlin-Festival. Das wurde so ein bisschen vom Lollapalooza abgelöst. Und das war irgendwie so ein Jahr, wo es nicht nur das Berlin-Festival gab, sondern da gab es so vor dem Berlin-Festival gab es irgendwie noch mittwochs und donnerstags quasi so ein Club-Festival, wo du für 15 Euro quasi so einen Pass gekauft hast und du konntest dann in so kleineren Clubs, also sagen wir mal von Magnet zu Privatclub, vielleicht noch Lido, konntest du irgendwie dir Konzerte von irgendwelchen Künstlern angucken und da waren halt auch richtig geile Sachen, da war zum Beispiel die Orsons auch dabei. Und da war auch MC Fitti und da wollte ich dann unbedingt nochmal hingehen, weil das im Späti so geil war. Und das war dann aber, glaube ich, im Postbahnhof und das ist schon eine größere Location, so also locker so, ich sag mal so 800 passen da schon rein. Und es hat halt überhaupt nicht gezündet. Es war einfach viel zu groß dafür, dass es diese Partystimmung einfach aufgekommen ist. Das war so mein Eindruck. Wo ich dann glaube, es ist vielleicht dann auch irgendwann zu groß geworden, dass es dann auch so richtig Spaß gemacht hat.
Ja,
wie das hier so das öfter, meiner Meinung nach bei Konzerten ist, dass größer schlechter ist.
Ja, Fitti, auch gerade so ein bisschen mit diesem Gefühl des Ausverkaufs, so wo er nur konnte, hat er sich bei mir nicht so beliebt gemacht, weswegen die Musik echt so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Aber David, du weißt, ich schätze deinen Musikgeschmack sehr. Das hat mir tatsächlich nochmal Bock gemacht, im Nachhinein dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben.
Hattest du es damals nicht gehört? MC Fitti.
Nee, gar nicht. Hat bei mir fast wie so eine instantane Reaktanz ausgelöst.
Aber wir kannten
leichte Allergie.
Ich kann das aber voll verstehen. Also ich glaube, so würde es mir heute ganz ähnlich gehen, wenn nochmal so ein ähnliches Phänomen auftreten würde. Aber weißt du, damals, ich so in der Schulzeit, da habe ich solche Sachen wie der verkauft sich aus oder sowas. Das hat mich erstens nicht interessiert und ich habe es auch nicht reflektiert oder so. Das war mir halt völlig egal. Wir haben einfach die Mucke irgendwie gefeiert. Aber ich verstehe den Standpunkt komplett auf jeden Fall.
Ey, aber klar, natürlich, ne, wenn sowas dann auch überall präsent ist und die Musik ging ja auch schon rein. Manchmal ist es ja auch genau das, dass du nach den ersten Takten auch schon merkst, es ist was im Ohr bleibt, aber weil es so krass präsent ist und vielleicht auch nicht unbedingt so dein Lieblingsstil ist, geht's halt dann so voll auf den Sack, dass es sich so reinfrisst.
Man muss bei dem Album, glaube ich, sagen, also das war auch so ein Ding, das hat halt locker auch ein Jahr gebraucht, wo man MC Fitti auch einfach schon richtig kannte, bevor das überhaupt kam. Also Genau deswegen hat er dann auch im Endeffekt verhältnismäßig große Namen wie Masimoto oder Felix Brummer, die vielleicht auch 2013 jetzt vielleicht auch noch lange nicht so large sind, wie sie heute vielleicht sind, dann auch da Bock drauf hatten, weil sie es auch einfach in dem Moment gefühlt haben. Weil das war ja damals irgendwie dieser Song, dieses 30 Grad Flamingo und Flipper. Das war halt so ein richtiger Sommerhit auch einfach.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und ich erinnere mich auch noch, kurze Nebenanekdote zu MC Fitti, der dann auch mal beim Bundesvision Song Contest angetreten ist. Und da gab es immer beim Bundesvision Song Contest so kleine, ja, so vor, wo die Bands sich vorgestellt haben, bevor sie dann aufgetreten sind, also quasi so zur Umbaupause. Und MC Fitti ist auf jeden Fall irgendwie für Berlin angetreten und ist irgendwie mit so einem Bus, so Sightseeing-Tour durch Berlin gefahren, hat irgendwas erzählt. Und da konnten halt im Endeffekt Fans konnten da mitfahren und dann hinten rumsitzen. Und welche beiden Rapper sitzen in diesem Bus im Bundesvision Song Contest Video im Vorschau irgendwo im Hintergrund rum, kommen aber sonst nicht vor, aber sie sitzen da.
Frage, waren sie zu dem Zeitpunkt schon bekannte Rapper oder so Privatpersonen, die später bekannt
waren? Nein, die waren doch als Rapper schon bekannt. Vielleicht nicht ganz so krass bekannt, wie sie heute sind, aber sie
waren schon da.
Ja.
Zugezogen maskulin?
Schöner Tipp, aber leider nein.
Hätte aber sehr geahnt.
Es ist noch besser. Es ist ehrlich gesagt noch besser als das. Kriege ich noch einen Tipp oder soll ich auflösen?
Keine Ahnung, ich wüsste nicht, was ich tippen soll.
Es waren Audio 88 und Yesin.
Okay, Ja. Natürlich, passt auch.
Ich würde, keine Ahnung, ich muss das Video, ob es das noch gibt, ich würde es echt gerne nochmal sehen. Die sitzen einfach hinten und fahren einfach mit. Und MC Fitti hatte wahrscheinlich auch gar keine Ahnung, wer das ist oder so, aber die fanden es einfach nice.
Ja, die haben vielleicht... Die haben vielleicht auch Vokalmatador einfach geahnt.
Nee, die fanden MC Fitti gut. Ich habe, glaube ich, damals auch so Statements und Interviews irgendwie von denen gelesen, die gesagt haben, nee, die finden es einfach cool. Der macht seinen Shit.
Auch chillig.
Auf jeden Fall, ey, absolut geile Zeit.
Aber das muss man vielleicht auch sagen, das ist auf jeden Fall noch real an MC Fitti. So, er ist ja eigentlich Handwerker und ist dann durch eben diese viralen Hits, die wir gerade schon besprochen haben, dann irgendwie in dieses Rap-Business eingetaucht. Und ich meine, hat dann sich da die Karriere aufgebaut. Das finde ich eigentlich schon nice, weil ansonsten, der ist jetzt nicht gerade als Teenie-Star groß geworden oder sowas, einfach basierter Dude, der coole Mucke rausgebracht hat zum richtigen Zeitpunkt und irgendwie die Leute erreicht hat.
Ja.
Eigentlich ein bisschen wie so ein frühes oder eins der früheren, größeren lebenden Memes.
Ja, so ein bisschen, ne? Mhm. Also es ist auch, es gibt halt ja im Deutschrap sonst eigentlich nicht so viel One-Hit-Wonder, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber so eine kurze Phase war das ja krasser Hype. Das gab es ja sonst eigentlich dann nicht mehr. Das wurde dann, glaube ich, ziemlich schnell auch dann irgendwann von Crow auch abgelöst. Oder war Crow davor schon? Ich glaube, Crow war davor schon.
Crow müsste davor gewesen sein.
Aber der hat das ja auch komplett weitergezogen. Der ist ja immer noch richtig krass. Aber gab es ja sonst eigentlich nicht nochmal irgendwie so richtig One-Hit-Wonder-mäßig.
Ach, wahrscheinlich schon. Aber weil sie eben One-Hit-Wonder waren, haben wir sie vergessen. Bestimmt, wenn wir nochmal nachrecherchieren würden.
Wenn ihr noch so MC Fitti-ähnliche One-Hit-Wonder-Sachen aus dem Deutschrap-Kosmos findet, schreibt es uns per Instagram oder sonst wohin. Würde mich interessieren und wir korrigieren es das nächste Mal unter Nennung eures Instagram-Hashtags, falls ihr Fame werden wolltet. Lol.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde, um das vielleicht mal abzuschließen für die Playlist, ich würde auf jeden Fall den Hit Brummer vorschlagen. Das ist übrigens nicht der, auf dem Felix Brummer als Feature-Gast ist, sondern einfach nach dem Intro quasi der Eröffnungstrack des Albums und vielleicht auch noch It Boys, das ist nämlich der mit Felix Brummer. Beides stabile Hits, finde ich. Musste auf jeden Fall schon lachen und hab die Beats auch tatsächlich geahnt, als ich mir das vorhin angehört habe.
Ich habe richtig Bock, das nachher nochmal zu hören. So, ich habe sogar schon bei allen Sachen Melodien im Kopf. Ich habe es echt oft gehört, Mann. Aber auch schon völlig vergessen, ey. Richtig nice. Torbino.
Ja, wir machen natürlich
einen
kleinen Zeitsprung wieder zurück. Müssen wir natürlich machen, wenn wir in meine Jugend wollen. Der alte Mann berichtet. Und zwar springen wir tatsächlich aber auch wieder ein bisschen zu Live-Erfahrungen und ersten größeren Live-Erfahrungen. Wir springen ins Jahr 2007 zu meinem ersten Splash-Besuch. Damals noch auf der Halbinsel keine Ahnung genau, wie man es ausspricht.
Spricht man das aus?
Puch?
Puch, glaube ich.
Puch.
Da hatten jedenfalls damals alle Leute Probleme mit, wie man das jetzt richtig ausspricht. Und damals sind verschiedene Leute aufgetreten, die auch alle live und dann auch später mit ihrer Musik erfolgreich gewesen sind. KIZ, das war einer der ersten Auftritte, die ich da gesehen habe. Casper habe ich da zum ersten Mal gesehen. Aber an wen ich doch dann noch intensiver denken musste, sind Meckes und Plan B. Oh. Die ich da zum ersten Mal live gesehen habe und die ich aber vorher schon kannte und die ich ganz besonders gefeiert habe, einfach eben für das, was sie so ganz anders gemacht haben, als die Rap-Szene da sonst eigentlich war. Nämlich, wir haben ja vorhin schon so drüber gesprochen, was ich sonst noch hatte, ne, ganz viel dieses Representer-Ding, viel US-amerikanische Sachen auch so dann imitierend, was Snagger und Pillard gemacht haben mit so Dipset-Zeug. Ja, aber ganz viel halt immer so auf Harten zu machen, ganz viel Homophobie und frauenverachtende Geschichten und sowas. Ganz sklavisch sich auch an so bestimmte Strukturen zu halten. Und Meckes und Plan B haben da so andere Dinge einfach rausgerotzt, so was sonst einfach niemand gemacht hat, was auch teilweise echt anstrengend zu hören ist.
Ja.
Aber da waren gute Sachen mit dabei. Und ich habe damals auf dem Splash mir nämlich das Album Als wären wir Freunde gekauft, an einem Stand, an dem sie das so verteilt haben, noch mit einem T-Shirt zusammen. Habe mich kurz noch mit den beiden Jungs unterhalten und später dann die Live-Show gesehen. Und die Live-Show war halt unfassbar, weil das einfach auch so was anderes war. Die anderen Rapper sehr hart, zwar auch teilweise mit viel Energie auf der Bühne, aber die beiden haben halt einen vollkommenen Film gedreht auf der Bühne. Das waren halt Schauspieler. Gleichzeitig noch mit dazu. Das war auch ungefähr dann in der Zeit, in der sie, glaube ich, so ein kleines Theaterstück auch live
Musical war das doch, haben. Oder?
Ich habe vorhin noch mal kurz recherchiert. Es hieß Zimmer 601, eine Wrap-Up-Comedy. Und ich habe das damals auch noch besucht und war da und habe mir das reingezogen, weil ich die beiden einfach live unfassbar gut fand. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht, so wie die zusammen geactet haben auf der Bühne, was sie für Choreografien sich teilweise überlegt haben. Das war einfach super stark. Und den Song, den ich von diesem Album gerne auf die Playlist packen will, ist halt Sin City. Ein Song, der eigentlich nur auch wie ein großer Film ist und so wie das zusammengeschnitten ist, sehr assoziativ auch wieder, wie sie da so Lines droppen, teilweise gar nicht reimen, aber das Ganze noch mit so atmosphärischen, szenischen Geräuschen so untermalen, ist so krass produziert, finde ich. das war einfach so was anderes, was mich sehr geflasht und sehr beeinflusst hat, dann auch selber zum Beispiel in den eigenen Texten mal ein bisschen absurder zu sein und mich nicht nur so an typische Sachen halten zu müssen. Habt ihr da irgendwie Verbindungen zu Mackesson und Plan B auch noch einzeln ohne die Orsons?
Ja, absolut. Ich glaube, ich habe damals die Orsons für mich entdeckt, da waren die auch, ja, ich weiß nicht, war vielleicht ein Album draußen. Das ging dann halt alles über Tour, ne? Also man hat irgendwie Tour dann geahnt mit Grau. Dann hat man irgendwie vielleicht auch mit den Orsons mitbekommen und dann hat man sich auch damit beschäftigt, was die halt noch so gemacht haben. Da ging man halt erstmal über Basquiat und dann hat man halt auch Mackesson Plan B halt mal reingehört. Und also so von Frühwerk-Sachen finde ich halt Mackesson Plan B-Sachen auf jeden Fall deutlich interessanter, spaßiger und hörenswerter. Ich dachte jetzt, du nimmst von dem Album White Trash, den ich auch sehr stark fand.
Ja, der war auch cool.
Ja, ich habe auf jeden Fall alles nochmal so richtig auch dann nachgehört von den beiden und fand das auch irgendwie alles spannend und interessant und habe mich dann auch gefreut, wenn manchmal in so alten Orsons-Sachen dann halt auch mal so Songs noch gespielt wurden. Habe aber leider so ein Theaterstück oder sowas habe ich leider nicht mitbekommen. Da war ich noch zu früh.
Was man sich in dem Zusammenhang aber auch immer noch geben kann, sind die Feuer über Deutschland Auftritte, die sie mit dem Team Stuttgart zusammen gemacht haben. Ich sage euch, auch phänomenal.
Das machen wir dann irgendwann mal, die große Feuer über Deutschland Folge, die schon seit 3 Jahren gefordert wird von dir.
Ich sage dir, Saik, ich bin eine blanke Hand, ey.
Fantastisch. Nee, Mackes Live-Sachen, auf jeden Fall, da haben wir zusammen eine schöne Erfahrung bei den Gitarrenkonzerten von Mackes, die immer auch ein großes Fest waren.
Der Apfelschnitz-Schneider.
Kennst du den Apfelschnitz-Schneider, David?
Nee, erzählt.
Das war so eine, Mackes hat auch immer so ein, tendiert ja immer so ein bisschen in so Indie-Rock-mäßige Sachen dann bei den neueren Sachen rein. Und hat auch immer so Gitarrenkonzerte gespielt, wo er im Endeffekt mit seiner Gitarre Songs von ihm gesungen hat, halt aber in einer mehr oder weniger Akustikvariante dann.
Ich glaube, das hat er übrigens jetzt auch während Corona wieder gemacht, so als Social Distancing-Konzert. Finde ich ja generell eigentlich ganz angenehm, sowas.
Jo. Komplett stark. Das habe ich leider verpasst, weil das...
Ich glaube aber jetzt auch nicht so als Tour in vielen Städten, sondern ich glaube mal ein, zwei einzelne Events, wenn dann oder sowas.
Ja, genau. Und diese Gitarrenkonzerte, gab immer nur ganz wenig Karten und ganz wenig Konzerte, weil es immer nur eine kleine Nummer war. Aber es war immer, also am Anfang war es auch sehr intim, aber auch sehr unterhaltsam, weil er halt auch, ne, genau das, was Rap-Up-Comedy, weil er halt auch auf der Bühne gut funktioniert und halt auch irgendwie sonstige Späße eingebaut hat. Und in Berlin waren dann halt auch mal noch 1000 Leute da, die offiziell nicht als Gäste geladen waren, aber halt irgendwie im Publikum waren und dann halt noch auch immer noch was reingerufen haben. Und es hat einfach so ganz geile Dynamiken auch ergeben. Reingerufen hat zum Beispiel auch ich, als es darum ging, sich Songs zu wünschen, die gespielt werden sollen von Mackes. Und das war zu einer Zeit, als gerade Plan B zum ersten Mal, also heute unter dem Namen Bartek bekannt, erste Solo-Sachen rausgebracht haben, die dann, glaube ich, dann auch nachher nicht, also ich glaube, er hat es nicht weiter fortgeführt. Aber da gab es auf jeden Fall den Song Der Apfelschnitzschneider. Wer sliced die Apples? Wie sonst keiner, es ist der Apfelschnitzschneider oder irgendwie war der Text, weil kriegst du noch zusammen, Tom?
Ja, irgendwie, das kann nur einer, der Apfelschnitzschneider oder so.
Ja, vollkommen. Einer, der Apfelschnitzschneider. Und das war irgendwie so ein Song, der ist irgendwie vor 2 Tagen vor dem Konzert rausgekommen, also ein Plan B-Song. Und ich habe natürlich mein Organ gewinnbringend eingesetzt, um den Apfelschnitzschneider zu wünschen, obwohl es gar kein Mackes-Song war. Aber Mackes fand es ultra nice und hat dann auf dem Gitarrenkonzert den Apfelschnitzschneider gespielt. Fantastischer Moment, den man so jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, aber uns beiden und Kalli, der noch dabei war, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Wunderschön war es, wunderschön.
Alle anderen waren nur so, hä, was ist das denn jetzt? Aber extrem stark.
Aber David, hast du da auch irgendwie Berührungspunkte mit gehabt, mit Mackesson und Plan B einzeln oder vielleicht mit den Orsons dann später sicher schon, oder?
Ja, tatsächlich gar nicht so viel.
Echt?
Ja, das liegt aber auch daran, dass ich, also auch bei den Orsons und ich feiere ja auch viel weniger als ihr das auch in der anderen, generell in der Rap-Stammtischgruppe macht, Tour viel weniger und so. Dadurch habe ich mich da auch nicht nochmal später irgendwie krass reingearbeitet, weil ich einfach kein riesiger Orsons und genereller Fan halt der Mucke von den Mitgliedern bin, so. Aber dass es das gibt, habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ich glaube auf jeden Fall auch, dass Meckes und Plan B zwei von den alten Sachen, glaube ich, letztes Jahr oder so dann erst auf Spotify geladen haben. Und da habe ich auf jeden Fall auch mitgekriegt, dass das richtig viele Fans geahnt haben, dass es die halt jetzt mal auch auf dem üblichen digitalen Weg einfach wieder zu hören gibt, die Sachen. Da war schon große Fanliebe da. Also ich glaube, da geht es vielen anderen Leuten auch so, dass das auch auf jeden Fall Mucke ist, die sie vielleicht bei so einer Aufgabe, beschreibt mal euren Sound der Jugend oder ausgewählte Musik der Jugend, dass sie das da auch gewählt hätten.
Werden wir auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen bei Instagram so reinfragen. Bin ich gespannt, was unsere Hörerinnen da so raushauen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir hätten ja auch noch viel, viel mehr sonst auswählen können. Das sind ja auch jetzt einzelne Sachen, die wir rausgepickt haben. Aber ja, auf jeden Fall.
Und es ist ganz spannend tatsächlich, dieses Album, Als wären wir Freunde von Meckes und Plan B, ist auch bei Spotify so hochgeladen, dass es das einzige Album ist von diesem Künstlerduo Meckes und Plan B. Und es gibt, glaube ich, einen Song, der so ein bisschen den Anfang auch der Orsons markiert. Der ist nämlich der 13. Song von dem Album, Orsons große Scheune. Und im Zusammenhang damit, dass ich mir diese Musik halt wieder reingezogen habe, habe ich auch diesen Song gehört und bin nochmal sehr schockiert gewesen, denn tatsächlich auch da haben wir wieder unfassbar die Anspielung an Homophobie. Ich weiß nicht genau, ob es irgendwie sarkastisch gemeint gewesen ist, aber ich würde euch gerne ersten Zeilen von Cars vorrappen oder einfach nur vorlesen, wie er in diesen Song reinkommt und der vielleicht irgendwie der Start der Orsons sein könnte. Er sagt, ihr wärt gern Rockefeller Records, doch seid Pop Your Collar Records. Ja, ich meine, ihr seid Schwuchteln. Nichts als nur ein Haufen Gaylords. Ich küss minderjährige Jungs auf den Mund, denn das ist gesund und gut für den Herzkreislauf. Doch no homo, ich find's selbst ja nicht gut.
Wild.
Ungefähr so geht die ganze Geschichte dann weiter. Es hat mich
aber war das noch zu Zeiten, wo Cars noch bei Optik Records war?
Genau, das ist so in diesem Zusammenhang. Ich habe das irgendwann auch noch mal kurz recherchiert. Cars war da bei Savage ja auch ganz viel so mit unterwegs gewesen. Und auf dem Optik Takeover Album war der mit drauf. Und da gab es zum Beispiel einen Song, der hieß Homo Thugs, wo Cars dann quasi die anderen so interviewt hat und immer gefragt hat, was ist ein Homo Thug und was macht ein Homo Thug? Und irgendwie so sagt, also vollkommen hängen geblieben. Auch da wieder, weißt du, wo du es eigentlich erstmal nicht erwartest, wenn du die Orsons heute hörst, dass quasi der Start in dieser Viererkombination mit solchen Sachen vollgepackt und gespickt war. Und ganz geil vielleicht auch mal so ein bisschen in dieser Einordnung. Tua sagt in seinem Part auch noch, Platz 1 der nervigsten Songs aller Zeiten. Also der hat das damals eigentlich schon gewusst, dass da etwas losgegangen ist, was vielleicht nicht immer so funktioniert hat auch.
Der war gut, die haben das ja irgendwie auch so, das wurde dann ja auch weiter so durchgezogen bei den ersten Alben, dass Tour quasi auch der Antagonist quasi in dieser Gruppe ist. Und da gab es einfach diese schönen Songs, wo im Endeffekt Cars, Meckes und Plan B halt irgendwie diesen Song gemacht haben und da kam halt irgendwie der Tour-Part rein und der Beat hat einfach komplett geflippt. Es wurde einfach hart Double-Time 16er abgeliefert mit Fick die anderen drei, ich mache hier meinen eigenen Scheiß. Und das war einfach immer richtig geil. Es hat immer richtig viel Spaß gemacht. Also, David, wenn du das noch nicht so richtig geahnt hast, also das kann man, gut, ich weiß es nicht, ob es heute auch noch Spaß macht, nur das nachzuarbeiten, aber damals hat es mir auf jeden Fall richtige Freude gemacht, das nochmal alles zu ahnen.
Ja, das glaube ich euch auch auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, als halt irgendwann im letzten Jahr, als halt diese Sachen auf Spotify kamen, dass ich da mal so quer reingehört habe, einfach genau aus diesem Grund, dass ich das halt, als es damals wirklich rausgekommen ist, eigentlich so gut wie gar nicht verfolgt habe. Und ich fand es krass anstrengend zu hören und dann habe ich es gelassen. Aber vielleicht gebe ich dem auch noch einen zweiten Versuch.
Ja, einfach vielleicht nur die ersten Orsons-Album, das Album einfach hören. Da sind schon gute Sachen dabei.
Man braucht schon Geduld, sagen wir es mal so.
Ja, aber
das ist schon nicht so einfach teilweise.
Jetzt sind wir, glaube ich, schon fast am Ende von diesem. Boah, das hat jetzt auch echt lange gedauert mit Sound unserer Jugend, aber ich habe halt noch das Wichtigste eigentlich bei mir.
Na, hau raus.
Irgendwie Torben hat halt irgendwie so voll die harten Sachen, irgendwie alles ist die Sekte, was weiß ich. Na gut, Meckes Plan B vielleicht jetzt nicht so. Aber so weit ist es bei mir nie gekommen. Ich war damals 15 plus, 14 plus, keine Ahnung, der größte Sammy Deluxe-Fan aller Zeiten. habe das alles richtig geahnt, jedes Album gekauft, jedes neue Shirt, das im Deluxe Records Shop kam, direkt instant bestellt. Und auch alles gefühlt. Und ich weiß genau noch, dass es halt mit einem Song so richtig losgegangen ist. Das ist jetzt vielleicht irgendwie nicht diese alten Sachen so, weck mich auf aus diesem Albtraum, keine Ahnung, sondern es war quasi der Start zu dem Label Deluxe Records. Und es ist, der Song heißt einfach Let's Go.
Ja, Mann, natürlich.
Und das ist ja wohl, ich hab's vorhin auch gehört, ich kann den Song halt auch nicht haten, der ist halt einfach geil.
Ja.
Der ist einfach, der schiebt einfach auch nochmal richtig geil an. Es macht richtig Spaß, den zu hören. Und es ist halt einfach, da habe ich auch nochmal gesehen, das Cover ist halt einfach ein tatsächlich Magazin im zeitschriftlichen Sinne, das es damals auch gab, das ich auch in der Hand hatte, wo einfach nochmal so über die Stars von Deluxe Records wie die Headliners oder Illo de Shit berichtet wurde, was die gerade so machen. Das Label war dann erfolgreich, aber Wahnsinn. Es ist und da ist mir nochmal eingefallen, dass quasi so, was heute vielleicht so ein bisschen so ein Standard ist, auch vielleicht im amerikanischen Sinne, aber es gab damals auch schon einen von Samy Deluxe designten Sneaker, den Samy Deluxe Record Sneaker.
Mit der eigenen EP dazu. Deluxe von Kopf bis Fuß.
Ja, ganz auch die Cap und den Sneaker.
Genau.
Und ich hatte beides natürlich.
Marketing
und Moves. Ja, und ich meine, die Sneakers, das waren halt im Endeffekt so, ich glaube, es war von Reebok einfach so, halt so weiße Sneaker, wie sie damals halt eben getragen wurde und dann halt eben in weiß halt eben dieses Sam Deluxe Logo drin, was ich einfach auch so ein bisschen schlicht schick auch einfach immer fand, würde ich glaube ich heute auch noch tragen, merkt man ja dann auch nicht so sehr.
Wenn Sam Deluxe sich nicht, wie wir es halt auch wieder festhalten müssen, noch in 2019 durch Homophobie disqualifizieren würde.
Ja, so. da hab ich dann heute auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich dann mich auch überlegt habe, weil ich meine, ich war der größte Fan, also wie gesagt, jedes scheiß T-Shirt und keine Ahnung. Und ich habe halt überlegt, wann hat's mich denn eigentlich so richtig verloren? Das ist erstens, weil ich halt irgendwie älter geworden bin und halt gemerkt habe, es ist halt doch nicht so inhaltsstark. War halt auch viel immer nur so, warum er der Geilste ist. Und das erste Mal, wo er dann darüber was anderes erzählt hat, war eben dieses Album, wo er dann uns allen nochmal wichtig mitteilen wollte, wie toll Deutschland eigentlich ist. Das habe ich versucht auch noch irgendwie so mitzunehmen, aber irgendwie die Musik war halt einfach nicht mehr so richtig geil. Und ich erinnere mich noch an irgendein Festival, wo er dann aufgetreten ist und da fiel dann von der Satz von der Bühne: Und jetzt alle, hebt eure Fäuste für Deutschland.
Wow.
Das ist halt so komplett unironisch. Es war halt quasi in so einem Pathos, wie das, glaube ich, Massiv heute auch noch macht mit aus dieser Kategorie. Ey, man kann hier in Deutschland irgendwie alles erreichen und es ist hier irgendwie im Großen und Ganzen, es ist irgendwie alles ein tolles Land und man kann so viel schaffen und so. Es ist halt einfach, ja, also als ich so 17 war, habe ich noch gedacht so, ja, kann man schon so sehen, aber da hat man ja auch noch keine große Analysefähigkeit und hat weiter als eine Ecke gedacht. Von daher, heute würde ich das anders sehen, überraschenderweise.
Ja, war da nicht sogar noch ein Buch mit dazu zu dem Album? Wie das, wo ich herkomme oder so?
So hieß das Album auf jeden Fall.
Mhm. Ich meine, ob ja, irgendwie so eine Biografie gab, noch so halb mit dazu.
Ja, das kann sein, das weiß ich aber nicht so ganz genau. Ich würde, wenn ich die Wahl hätte, was ich jetzt heute gerne nochmal in die Hände bekommen würde, würde ich lieber die Sneaker nehmen als das Buch.
Rare Fashion Pieces.
Mhm. Ja, das bestimmt, keine Ahnung, ob das heute vielleicht was wert wäre, weil das gibt es bestimmt nicht mehr.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. War aber komplett nice. Ja, das war dann unser Sound unserer Jugend. Ich habe tatsächlich nur drei Sachen genommen. Ich habe dann die drei Jahre andauernde Prinz-Phase, die danach kam, habe ich dann jetzt erstmal ausgelassen.
Gütig erwähnt, von dir.
Erwähnt, soll sie aber trotzdem sein. Ich stehe dazu.
Danke.
Auch jetzt abgeschlossen. Fantastisch.
Aber springen wir doch wieder in die Gegenwart.
Yes.
Was gibt's denn jetzt gerade überhaupt noch für gute Musik? Habt ihr was Neues gehört?
Yes. Die Releases der Ausgabe sozusagen fangen wir jetzt an, so einem normalen Teil. Fast schon nach, haben wir schon fast eine Stunde jetzt getalkt? Ich glaube ja.
Ah, locker.
Ich glaube
locker.
Auch.
Wir machen noch mal so ein bisschen, ne, aktuelles Zeug hier so zum Empfehlen und rausschmeißen.
Ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, gar nicht so viel in den letzten zwei Wochen, was mich so richtig abgeholt hat, abgesehen von einem Song. Und ich glaube, den hat David 100% auch auf der Liste. Ich weiß nicht, wie du ihn findest. Du bist ja eigentlich immer noch der kritischste von uns allen, wenn es um Haiti geht.
Überraschung.
Aber der neue Song Tak Tak, absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, ich würde lieber David das Mikro überlassen, weil der hat einfach immer nochmal die geileren Skills, um nochmal so Soundeffekte und zu sagen, warum der Song jetzt der allergeilste der Welt ist.
Boah, finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde, du warst gerade voll im Flow, aber ja, Tak Tak. Ich finde es generell ganz schön eigentlich, wie Haiti mittlerweile ihren Output so gestaltet, dass wir in unserem zweiwöchigen Podcast-Format fast jedes Mal über eine neue Single sprechen können. Allein das finde ich schon wahnsinnig gut.
Ja.
Und ja, Tak Tak, auf jeden Fall wieder ein ganz anderes Level. Ich meine, den kann man jetzt wahrscheinlich zu den Veröffentlichungen von Sweet und 100.000 Feinde zu dieser Welle mit dazu zählen, die dann vielleicht auch in ein paar Wochen in einem neuen Projekt, Album, Mixtape, whatever münden. Und sie hat auf jeden Fall eine der, ich meine, du hast den Song ja auch schon richtig oft gehört, Leo, glaube ich.
Oh ja.
Eine der spannendsten und ungewöhnlichsten Hooks auf jeden Fall gemacht, die man in diesem Deutschrap-Jahr irgendwie hören konnte.
Seit langem einfach auch für mich.
Ja, also vielleicht auch länger als dieses Jahr, aber genau, sie lässt quasi ihre Stimme mit der Instrumentierung, mit dem Synthi-Sound verschwimmen und baut dann daraus so eine teilweise lyrisch schwer zu verständliche, aber auf Genius, Wort für Wort, nachhörbare Autobahn-Synthi-Vocoder-Hook und rappt über BB-Guns, während sie im Video auch mit Babyface auftaucht. Das ist halt auf allen Ebenen wieder komplett geil durchdacht.
Ja, ich finde es auch wirklich Wahnsinn. Ich habe auch darüber nachgedacht, könnte dies ein rarer Moment der Deutschrap-Geschichte sein, wo tatsächlich zum ersten Mal im Deutschrap so ein bestimmter Sound gemacht wurde und nicht vorher schon bei Franzosen oder Amis geklaut wurde?
Oha.
Weiß ich tatsächlich jetzt eben nicht. Dazu müsste man sich halt eben Ami-mäßig, französisch-mäßig auskennen. Vielleicht weiß jemand von unseren Hörerinnen, ob das irgendwo auch schon mal so in der Art vorgekommen ist. Wenn ja, schreib's uns, wenn nicht auch. Aber hast du den gehört, Tom?
Ja, klar habe ich den auch gehört. Ich habe auch das Video mir vorher nochmal angeguckt. Und ich verstehe auch, dass ihr eure Königin Lob preisen müsst und so. Aber so von wegen zum ersten Mal in der Deutschrap-Geschichte, dass ein Sound verwendet wurde, der dann nicht kopiert ist, das,
ja, aber,
das ist zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Aber es ist doch, na, hands down, es ist doch super oft so, dass einfach Sachen hier einfach geklaut werden vom Sound.
Ja, natürlich, ne? Dem will ich gar nicht widersprechen. Ich will nur einfach nicht glauben, dass das erste Mal ist, dass jemand so kreativ war, sich so einen eigenen Sound auszudenken. Und ich verstehe schon, was ihr damit meint, so dieses Verschmelzen von Synthi und Stimme. Aber auch nach mehrmaligem Hören jetzt schon tendiert es bei mir eher in die Richtung, dass es mich nervt, als dass es mich wirklich überzeugt. Und auch mit dem Babyface im Video, es hat mich eher irritiert. So, was will sie da jetzt gerade von mir? Fand ich Sweet um einiges geiler.
Sie hat auch dieses Babyface, das ist halt eine von Haitis präferierten Filtern auf Instagram, genau, den man ungefähr alle zwei Tage sieht. Das,
okay. Aber für mich ging das halt alles ganz gut ineinander. Und ich glaube, wir würden auf jeden Fall nicht behaupten, dass das zum ersten Mal diese Art von Sound benutzt wurde. Es gibt übrigens ähnliche Art und Weise, aber natürlich halt auch nicht so krass ausproduziert und so auf die Spitze getrieben, wie Haiti es gemacht hat. Aber es gibt von Audio 88 und Yesin eine ganz tolle live eingespielte Version in einer Kneipe von ihrem Song über Liebe zusammen mit Suf Daddy and the Lunchbirds. Und da könnt ihr euch mal die Stimme von Suf Daddy anhören als Vergleich. Das ist auf jeden Fall, es geht in so eine ähnliche Richtung, wo Instrument und Stimmlage miteinander verschmolzen werden. Also das ist natürlich nicht, dass es noch niemand gemacht hat, aber dafür, was halt irgendwie halbwegs angesagte Deutschrapperinnen gerade raushauen, ist das krass neben der Spur und dafür halt schon Respekt.
Genau so war es im Endeffekt von mir gemeint.
Alles gut, alles gut. Kein genereller Hate, einfach nur.
Nö.
Ich fand die Sachen vorher noch ein bisschen besser.
Ja, also beide, die anderen beiden Singles.
Sweet auf jeden Fall.
Ja, hast du 100.000 Feinde auch nicht so krass geahnt?
Doch, also wie krass ich Haiti halt ahnen kann. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger. Okay. Manchmal ist mir einfach zu viel.
Okay. Gut. Fantastisch. Also Tak Tak von Haiti auf unserer Rap-Stammtisch-Playlist. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch andere Songs, die ihr highlighten wollt oder Alben der letzten Zeit?
Ja, ich habe noch auf jeden Fall Dinge auf der Liste, wenn ihr nicht direkt anfangen wollt. Also auf jeden Fall möchte ich kurz über das Album von Sonne Ra sprechen und das Neuen. Ich nehme mal an, dass ihr den nicht krass auf dem Schirm habt.
Das Oha.
Ist halt auch so der untergründigste Untergrund, aber das ist halt, ja, also kann man nicht anders sagen, das ist halt alles für eine sehr verschworene Fangemeinde, die halt die Kunst von dieser OFDM-Kollektivgemeinde, die ja so ursprünglich aus Magdeburg entstammt, irgendwie ein bisschen verfolgt, aber auch die beiden, die verwehren sich ja so quasi mit Absicht allen möglichen Trends und die sind ja auch nicht in der Liga wie Haiti, die irgendwie schon eine große Künstlerin ist, sondern die spielen halt für die eingeschworene Gemeinde und die haben halt zusammen ein Album gemacht, auf dem DOS 9 fast nur Loops in Schleifen gehauen hat, die quasi als Instrumente dienen, nur bei ein paar Tracks gibt's halt noch Drums drunter, ansonsten bleibt das so roh, wie es ist. Und Sonne Ra hat dann wieder seinen wirklich komplett unwiderstehlichen und unnachahmlichen Flow drüber gehauen. Und das ist einfach, es ist einfach eine andere Welt, in die man da abtauchen kann, kann man nicht anders sagen. Ist super herausfordernd auf jeden Fall. Ist eins zum, man müsste sich eigentlich jede Zeile 10-mal anhören, bis man so die Hälfte verstanden hat. Aber es sind halt auch so Sachen dabei, wo er über rassistische Erfahrungen und generellen Alltagsrassismus im Osten, auch speziell gegenüber seiner Familie und seinem Vater in Erfurt spricht. Das ist auf jeden Fall auch sehr tiefgehend. Ich kann euch voll empfehlen und auch gar nicht als Selbstlob oder Eigenwerbung gemeint, aber ich habe ihn halt interviewt und ihm Fragen geschickt und der hat die beantwortet und das kann man auf juice.de nachlesen. Und ich finde, er sagt halt einfach wirklich super viel schlaue Sachen, die dann auch dem Album, wenn man jetzt noch nicht so krass in der Mucke ist, noch ein bisschen mehr Kontext geben. Und ja, wenn man sich da reinarbeiten will, würde ich so anfangen auf jeden Fall. Und auch musikalisch ist es halt ja einfach Sound, den man nicht kriegt, wenn man sich durch irgendwelche standardisierten Playlisten hört. Und das ahne ich sehr, dafür habe ich auf jeden Fall immer Liebe übrig. Würde den Song Havarie ganz gerne auf die Rap-Stamm-Playlist hauen.
Machen wir. Ich habe gerade so ein bisschen durch die Tracklist geswiped, deswegen kam auch kurz der Sound rein, sorry. Aber TV Straßenbau hört sich vom Songnamen her auf jeden Fall auch schon mal stark an, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ich habe tatsächlich ich meine, es wäre ja nicht zum ersten Mal, dass jetzt du irgendwie so eine, ich glaube, du hast mit den ähnlichen Worten, hast du ja auch das Lord Folter Album auch schon beschrieben.
Klar, aber das ist
Lord und das Folter, war ja auch
kann man ja immerhin noch, den kann man immerhin noch nachvollziehen, wenn man die Mucke hört. Das ist deutlich weniger kryptisch auf jeden Fall als das, was Sonne Ra macht und auch deutlich okay. näher an klassischen Rap-Stilen als Sonne Ra.
Okay.
Ach man, Rap-Stammtisch, wie ich dich liebe. So schön, dass du mir erzählst, dass was Neues von Sonne Ra rauskommt. Das hätte ich, glaube ich, sonst auch erstmal gar nicht so mitbekommen. Direkt gleich mal auch geschaut, wo ich das Interview finden kann auf juice.de. Sehr nice. Hätte ich gar nicht mehr gedacht, dass von dem nochmal was kommt. Voll gut.
Der Untergrund bleibt aktiv, natürlich.
Yes.
Wenn du jetzt auch schon gerade T9 oder DOS gesagt hast, ich habe tatsächlich irgendwie in meinem Release-Radar den Song Hans Dampf gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob der Release-Radar bei mir gesponnen hat, aber ist es tatsächlich ein neuer Song oder ein neuerer Song, David?
Ja, tatsächlich, den haben die auch tatsächlich ohne Ankündigung einfach auf Spotify rausgehauen, wie das, glaube ich, bei Tokio und DOS so ist. Da fällt ja, glaube ich, auch einiges so an Skizzen ab, beziehungsweise sie arbeiten ja auch relativ schnell und kompromisslos, wenn sie denn mal so sich wieder zusammen sehen. Ja, den hätte ich auf jeden Fall sonst auch noch auf der Liste gehabt.
Ja, den habe ich.
Ich finde, der schiebt auf jeden Fall so, wenn ich den anmache,
ja, den fühle ich sehr stark. Den habe ich dann auch mal so, also es ist dann tatsächlich auch so, ne, da hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, DOS ist halt auch schon jemand, der ne, mit Sonne Reise auch das Album öfter mal so ein bisschen kryptisch ist, aber der Song, der geht auf jeden Fall so in eine, ich sag mal, normale Richtung in der Hinsicht. Und den kann man sich auf jeden Fall mal richtig geben. Ich habe es auch auf die Playlist hinzugefügt. Komplett stark. Tom, hast du noch was?
Ja, ich glaube, ich möchte euch gerne noch von dem Zonky Mob, also so ein bisschen die Crew um Oji Kimo herum, jemanden empfehlen. Und zwar hat Binho jetzt in der letzten Zeit neue Sachen rausgebracht, der mit Lukis zusammen auch in diesem Jahr schon diese Hotel-Tape-EP rausgeballert hat. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrmals hier empfohlen, weil es einfach nice ist. Will ich, glaube ich, auch gerne nochmal einen Punchline-Quiz zu machen. Und der hat jetzt den neuen Song Jogger rausgehauen, der mich vollkommen überzeugt, auch vom Beat her einfach wieder richtig geil ist. Ich weiß nicht genau, ob Funkvater Frank für die Produktion zuständig ist, würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Ja, aber ganz geil. Eigentlich fast alles, was so aus der Richtung von diesem Zonky-Mob kommt, äußerst gefährlich.
Ja. Ich glaube, den habe ich auch schon gehört. Ich glaube, ich habe so einen Refrain im Kopf. Ich will den aber nicht sagen, weil ich mir nicht 100% sicher bin. Aber ich glaube, den habe ich auch schon gehört und fand den auch stark. Aber ich habe ihn nicht auf meine Vorbereitungsliste genommen, weil ich dachte, das sagt Traum bestimmt.
Kann viel schöner egal, welcher Anlass. Sagen. Ja, egal welcher Anlass, ich trage Jogger.
Ja, doch, genau. Top.
Top fand Punk. Auch ganz gut. Gibt ja auch Video, ne? Das habe ich mir auf jeden Fall angeguckt und dadurch irgendwie ein bisschen im Kopf behalten. Aber wo wir schon bei Funkvater Frank sind und auch bei OG Kimo, sollten wir, glaube ich, auch kurz drüber reden, weil das ist, glaube ich, erst nach dem letzten Podcast passiert, dass Man kennt sich 4.0 von Lugatti und Nein rausgekommen ist.
Oh ja.
Was das ballert halt einfach. Ich glaube, es ist ja fast noch mehr dein Spezialfeld, Torben. Aber was ich da wieder an neuen Rappern oder aufstrebenden Rappern versammelt hat, das hat sehr viel Potenzial auf jeden Fall.
Mhm. Gefährliche Kombos auch wieder mit drauf und ich finde Lugatti und Nein auch irgendwie perfekte Gastgeber für sowas.
Das beschreibt die Rolle ganz gut eigentlich, ja.
Was mir allerdings so ein bisschen bitter aufgestoßen ist, ist, dass ich es doch ein bisschen unkreativ finde. Also es wiederholt sich sehr viel, es hört sich sehr viel ähnlich an, auf jeden Fall auch noch nach dem dritten Mal hören. Und ich würde mir doch so ein bisschen wünschen, keine Ahnung, inhaltlich nochmal was anderes zu haben, ich weiß es nicht genau. Was das Ding total für mich rettet, sind halt die beiden Kimo-Parts, die auf dem gesamten Album drauf sind. Und das ist einfach so schön, dass alleine ich dafür das schon empfehlen würde, mal reinzuhören.
Ja, aber fühle auf jeden Fall auch, was du sagst. Es sind halt auch 18 Tracks und es ist eigentlich eher wie 18 potenzielle Singles, aber also als gesamtes Album funktioniert das Ding ja absolut nicht. Dafür sind halt viel zu viele Features drauf und es stimmt, irgendwann verliert das ganze Baller und Flexe halt, so kreativ und spaßig das sein mag, schon ein bisschen den Reiz, wenn man sich das ganze Ding gibt.
Ich kann mir halt vorstellen, dass die sich jeweils mit diesen ganzen Gästen immer getroffen haben, da haben sie sich richtig ordentlich einen reingekifft. Erstmal ihn piefen, ey. So, und ich glaube, dann ist halt die Spanne, wie breit das kreativ werden kann, dann etwas beschränkt, vielleicht auch. Also sich dann wirklich nur mit diesen Themen dann umgeben. Weniger Ausreißer einfach dabei, hatte ich so das Gefühl. Aber ich werde nochmal genauer reinhören.
Fantastisch. Tom, hast du letztes Mal, du hast ja schon die Folge gehört, hast du beim Shisha-Tabak-Quiz, hast du da fett viel Punkte geholt? Hättest du alles gewusst?
Nee, auf keinen Fall hätte ich alles gewusst. Sehr gut gemacht und halt auch wirklich faszinierend zu sehen, was für Namen sie sich ausgedacht haben. Also die Machete in den Kopf, das ist doch ein Witz eigentlich.
Und weil ich weiß, dass ihr beide euch damit nicht weiter beschäftigt habt, kommt jetzt das große Shisha-Quiz.
Nein.
Teil 2.
Geil.
Es ist eigentlich nur eine Frage. Okay, jetzt habe ich in Hoffnung aufgebaut. Leicht zerstört. Und zwar, weil ja, ihr könnt euch denken, Manuelsen hat ein buntes Feld an Angebot parat und es ist mir auch nicht schwer gefallen, mir nochmal 3 alternative Shisha-Sorten auszudenken, die bei ihm im Angebot sein könnten.
Okay, und zwar, bitte.
Welche Shisha-Sorte gibt es im Sortiment von Manuelsen tatsächlich? Ist es Komm ins Café? Ist es NRW ist zu? Ist es Hot 16? Oder ist es brennender Kindergarten?
Oh Gott, das ist so wahnsinnig, dass eins davon wirklich echt ist. Okay, die letzten beiden können wir ausschließen. Das sind einfach auch zu sehr Insider so beim Stammtisch.
Also das mit dem brennenden Kindergarten hat er wirklich auch sehr oft erzählt. Das hat er mindestens in 4 Interviews schon gesagt. Also
ganz ehrlich, beim ersten Quiz dachte ich auch, dass ich Machete in den Kopf ausschließen kann. Aber das war falsch, der Schluss. Daher.
Ah, ersten beiden nochmal.
Commons Café, NRW ist zu, Hot 16 oder brennender Kindergarten.
Ja, ich habe das Gefühl, am verträglichsten wäre eigentlich noch das Commons Café. Das passt dann vielleicht auch so ein bisschen, wenn die Leute dann in seine Shisha-Bar gehen und da irgendwie eine rauchen wollen. Aber oh, NRW ist zu ist eigentlich auch sehr geil, einen Tabak so zu nennen.
Was denkst du, David?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es Commons Café ist.
Dann nehme ich einfach mal NRW ist zu. Competition.
Dann habe ich jetzt, indem ich quasi David direkt angesprochen habe, dir quasi den Punkt geschenkt, weil es ist NRW ist zu.
Ach, Wahnsinn. Stark.
Geil.
Nehme diesen Punktverlust gerne in Kauf. Starker Name einfach.
Fantastisch. Das war das große Shisha-Sorten-Quiz Teil 2. Mal gucken, ob noch ein weiterer Teil entstehen wird. Könnte ja vielleicht mal noch ein anderer Rapper noch ins brandgefährliche Shisha-Tabak-Business einsteigen. Allein schon, um die Werbefläche im Rap-Stammtisch mitzunehmen, würde sich, glaube ich, allein schon lohnen. Ja. Apropos Quiz, ich habe gehört, es gibt noch ein weiteres Quiz im Angebot des heutigen Podcasts. Stimmt das, David?
Ja, ich habe es endlich mal geschafft, was vorzubereiten, nachdem ich das Gefühl schon so viele Wochen lang mal vorhatte, irgendwie was hinzukriegen.
Stark, es ist Rätselzeit.
Ja, und es ist Rätselzeit. Und diesmal spielen wir das Quiz Pressetexte Edition, bei dem ich euch echte Pressetexte vorlesen werde und ihr dann raten müsst, auf welche Artist sich der vorgelesene Text bezieht. Nachdem ich das so halb aus Versehen bei Twitter mit einem Versuch gestartet habe und es ganz gut angekommen ist, führen wir das jetzt hier einfach weiter. Es ist halt immer so ein bisschen die Sache, ne? Diese Pressetexte, es ist so viel Zeug, davon einfach XY-haft austauschbar, was da genannt wird. Möchte aber auch der Vollständigkeit halber sagen, es sind natürlich immer nur Auszüge, ne? Die Pressetexte sind jetzt nicht so schlimm formuliert, dass man, wenn man die jetzt im Vollständigen liest, nicht wirklich schon ein bisschen Eindruck davon bekommen würde. Möchte die ganze Arbeit der fleißigen Promo-Texter da nicht ins Schmutzige ziehen, aber naja, es ist schon ein shady Genre, keine Frage.
Okay.
Aber auch, ich finde es aber auch, glaube ich, schwierig, es auch besser zu machen. Also ich finde es auch gar nicht so leicht.
Ist es auch. Fakt.
Na. Okay, Frage 1.
Let's go.
Okay, ich hab die Namen der tatsächlichen Artists oder der jeweiligen Gruppen einfach immer rausgestrichen. Erster Text, also die Gruppe XY ist heute so hungrig, wie es eigentlich Newcomer sein sollten und so pointiert, dass es wehtut. Album XY kommt exakt im richtigen Moment, in dem die allgemeine Langeweile über den tumpen Playlisten-Rap einen pausenlos angähnt. Aber Gruppe XY, die steht über den Ding und hat zum Höhenflug angesetzt. Sie hat es geschafft, frischen Wind zu bekommen, ohne den Kurs zu wechseln, sich selbst zu übertrumpfen, ohne sich aufzuplustern, sich zu entblößen, ohne das Gesicht zu verlieren.
What?
Geht es in diesem Pressetext um zugezogen maskulin, um die Antilopengang oder um Captain Peng und die Orakel von Delphi?
Uff.
Ich hätte ja, blind hätte ich KIZ gesagt.
Blind habe ich tatsächlich an die Antilopengang kurz gedacht, oh. Aber
es passt halt.
Warum würde jemand für die so einen Pressetext schreiben?
Ich glaube, also, das macht man halt auch. Ich glaube, Pressetext, es wird halt einfach so dann an Juice und halt an andere Podcasts oder Medienschaffende geschickt, damit man schon mal so einen Vorab-Eindruck bekommt und so weiter und so fort. Liege ich da richtig, David?
Ja, klar. Eigentlich ist das eher, das ist manchmal auch in den Pressemails dann so, das ist eigentlich fast das Sinnvollste so, da sind dann die Keywords einfach noch fett gemacht, damit man eigentlich nur, wenn man das überfliegt, einfach schon so ein paar Buzzwords hat, die dann am besten auch in der Review untergebracht werden.
Mhm.
Aber ja, meistens nimmt man da einfach nicht so viele Informationen mit.
Ich glaube, das passt einfach perfekt zu zugezogen maskulin. Ich nehme zugezogen maskulin. Das würde so jemand, der Pressetext schreibt, über zugezogen maskulin schreiben. Aber die Auswahlmöglichkeiten halt passen schon auch einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut. Von dir top ausgewählt. Aber ich glaube, es ist zugezogen maskulin.
Ich nehme jetzt einfach mal die Antilopengang.
Und damit geht der Punkt an Torben. Es ist die Antilopengang.
Yes. Die plustern sich nicht auf, genau.
Ich mag den ersten Satz tatsächlich, so hungrig, wie es Newcomer sein sollten.
Ja, Mann. und zu welchem Album?
Oh, gute Frage. Wahrscheinlich, also eins der beiden letzten Alben auf jeden Fall. Mhm. Ich könnte gar nicht sagen, ich glaube nicht das letzte Album. Das war ja quasi dieses in der Quarantäne entstandene Adrenochrom-Album. Das richtige Album davor war es, glaube ich.
Okay.
Okay. Hast du noch einen?
Starker Pressetext.
Ja, auf jeden Fall starker Pressetext. Ich habe auf jeden Fall noch Pressetexte am Start.
Was hältst du davon? Idee, wenn du zuerst die Antwortmöglichkeiten sagst und wir dann den Text haben, könnte das eventuell noch geiler sein?
Wenn ihr es so machen wollt, können wir das meinetwegen auch so machen.
Ja, lass mal eine Variante so machen.
Wir probieren es mal so rum. Also ja. Die Rapper, auf die sich dieser Pressetext beziehen könnte, sind entweder A, Frauenarzt, B, Shaka One oder C, Karate Andy.
Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst um den Text.
Pressetextausschnitt. Aber machen wir uns nichts vor, der Dauerkonsum diverser Betäubungsmittel und zwangshaftes Glücksspiel wollen finanziert werden. Genauso wie der eine oder andere Nachtclubbesuch oder eine notwendige Grundration an Gerstensaft. Und da auch die größten Vorschüsse irgendwann bekanntlich aufgebraucht sind, hat Artist XY ein neues Album gemacht. Frauenarzt, Schacke oder Karate Andy?
Ich würde tatsächlich zu Karate Andy tendieren, weil ich glaube, dass Gerstensaft, dass das Bier trinken, ich glaube, Frauenarzt ist nicht so sein Ding. Schacke könnte schon sein, aber dieses ganze Drogenfilm, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, die wollten da nochmal zu Pilzator Platin von Karate Andy anspielen und ich glaube, es ist Karate Andy.
Das kann gut sein. Ja, stimmt. Pilzator Platin vielleicht. Noch denke ich auch. Karate Andy.
Nee, ist ein Nachfolgeralbum von Karate Andy, nicht das erste.
Habt ihr gut kombiniert auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Gerstensaft, der hat es wirklich ein bisschen weggegeben und auch das Glücksspiel, das trifft, glaube ich, am meisten zu. Es ist auf jeden Fall Karate Andy, ja.
Komplett geil. Aber
krass. Also, wer schreibt sowas?
Ja, ich weiß auch nicht. Allein das Wort Gerstensaft wir können jetzt ernsthaft in einem Pressetext zu verwenden, das ist schon... seltsam.
Hör nicht so in den Thesaurus einfach Bier eingegeben. Gerstensaft. Ja, das nehme ich sich gut an.
Ja. Aber ich habe auf jeden Fall noch einen Pressetext für euch. Und also da ist die Auswahl auf jeden Fall, ja, die Auswahlmöglichkeiten generell, sie steigern sich so ein bisschen immer weiter ins Unangenehme hinein, habe ich den Eindruck. Wollt ihr wieder vorher den Namen wissen oder erst den Text haben?
Ich glaube, wenn wir die Namen vorher haben, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber es ist schöner, sich dann nebenbei schon die Bilder mit den unterschiedlichen Leuten vorzustellen. Also,
ja, okay. Stimmt. Also erst die Namen?
Ja.
Also, Leute, geht es entweder um A, Kollega, B, Alias oder C, Flair?
Yes.
Warum für das Schmutztrio?
Ja. Ein richtiges Schmutztrio. Warum falschen Stolz entwickeln und sich in der Selbstdemontage verlieren, wenn man sich auch einfach auf das besinnen kann, was einem seit jeher am leichtesten gefallen ist? Mit Rap auf einem Level, das im Hinblick auf Auskennertum und Detailverliebtheit seinesgleichen sucht, aber trotzdem nicht zum notorischen Nerdshit verkommt.
Ich glaube, das ist Alias. Ich glaube, das ist dieses Auskennertum. Das ist was, das Alias gerne sich sagen würde, dass er sich so gut auskennt und er der Schlauste von allen ist. Und das auch so lobpreisen würde.
Ghostwriter und Mastermind im Hintergrund.
Ja, das, ich glaube Alias.
Das könnte passen. Ja, Kollege würde zu diesem Nerdtum, glaube ich, auch nicht so sehr passen.
Ja, es war ja kein Nerdtum.
Genau.
Aber es würde man nicht so ablehnen. Ich glaube, Kollege würde dann doch schon ein bisschen kolossaler daherkommen im Pressetext. Und Flair macht keine Pressetexte, meine Meinung. Vor allem, weil ich weiß, dass du bei der Juice arbeitest, da würde Flair sowieso nicht hinschicken.
Ach so, die habe ich nicht zwangsläufig aus meinem Postfach geklaut. Also den auf jeden Fall nicht.
Ah, okay, verdammt.
Die Promo-Agenturen stellen die Texte ja meistens auch online. Die wollen ja auch auf ihrer Website ein bisschen für die Künstler werben. Aber das stimmt, Flair hätte wahrscheinlich nicht an meine Juice-Adresse geschrieben, Gott sei Dank.
Kommt direkt in die Redaktion.
Ja. Ich denke mal auch Alias. Das passt, glaube ich, am besten.
Ja, okay. Vielleicht muss ich das Quiz beim nächsten Mal doch ein bisschen schwerer machen. Ihr habt nämlich beide wieder recht.
Yes.
Ist Alias.
Ja gut, aber...
Ich dachte, aber ich kriege euch vielleicht mit der Detailverliebtheit einfach ein bisschen zu Kollega, weil er ja auf jeden Fall so, was Details seiner Texte angeht, schon irgendwie sehr darauf besonnen ist, dass das alles zueinander passt.
Ja, und in dem Sinne würde auch Nerdtum eigentlich doch noch ganz gut passen. Das hätte halt zu Flair, glaube ich, nicht.
Ja, so das hätte, es hört so, ja. So ein altes Kollega-Album hätte das vielleicht, also so 5, 6 Jahre her, wäre das vielleicht nochmal sehr gut gewesen eigentlich. Aber so weit bin ich nicht gegangen.
Auf jeden Fall starkes
Alias-Album war das denn? Als ob ich eins kennen würde.
Ja, ey, das kann ich dir tatsächlich auch gar nicht sagen. Es könnte vielleicht trotzdem das Aktuelle sein. Oh, wer weiß. Habe das zwar vorhin rausgesucht, aber diese Information nicht abgespeichert. Auf der anderen Seite, keiner von uns hätte irgendeins der Alias-Alben komplett gehört, würde ich jetzt mal vermuten.
Doch, ich habe tatsächlich... Ich muss tatsächlich nochmal gestehen, ich kenne doch Alias-Alben, weil, wie man ja in dieser Folge vorher schon mitbekommen hat, war ich ja sehr großer Samy Deluxe-Fan und war
deswegen
auf der Deluxe Records hooked. Das ist übrigens das Beste, was Samy Deluxe gemacht hat, dass ich deswegen Tour früh geahnt habe. Alias war aber auch natürlich bei Deluxe Records und deswegen habe ich auch Originalalbum Wie baut man eine Bombe mit Untergrundhits wie Ich parke rückwärts ein, wo der ganze Song darüber geht, wie Alias rückwärts einparkt. Das ist für mich heute noch so einschneidend scheiße gewesen, dass ich es einfach immer noch weiß, dass es diesen Song einfach gibt.
Oh wow. Doch, ich glaube, ich habe sogar...
Ich komplett gehört, bestimmt.
Ja, ich glaube, ich habe sogar ein oder zwei Alben gekauft damals. Und ihm auch immer wieder so ein bisschen Chancen gegeben, aber er hat mich komplett verloren. Von dem neuen Album 0,0% Interesse irgendwie. Ist ganz seltsam.
Ja, der ist halt auch einfach ein Trottel.
Was ja, ohne Witz, Pause, also,
das ist wirklich
ja, klar, ne, das ist schon einfach sehr belastend und das kann ich dann irgendwie nicht mehr so sauber ausblenden. So, eigentlich schade, weil die alten Sachen wären dann auch noch spaßiger, mal wieder zu hören. Ja, stimmt, was gab's denn dann noch? Bombe selbst war auch noch ein Album, ne?
Ja, ich glaube, es gab so 3 Bomben, irgendwas Alben. Und dann hat er noch so einen Song irgendwie so 2008 oder 2009 gemacht, wie da hat er irgendwie Ich bin ein Star und hol mich hier raus. Das war auch auf jeden Fall sehr, sehr schlecht, stimmt. Alles. Ah, Wahnsinn.
Naja. Und trotzdem, ne, also nur vom rein technischen her halt auch ein souveräner Rapper, aber das alleine reicht nicht.
Jeder 15-Jährige, der einen Song bei YouTube hochlädt, ist ein technisch sauberer Rapper inzwischen. Also damit brauchst du mir nicht mehr zu kommen.
Oha.
Ja. Wir sind nicht mehr 2001, wo man dann sagen kann, oh, Samy Deluxe, der rappt wirklich sehr krass. Hat er damals natürlich, aber ist halt heute nicht mehr der Standard. So, das reicht nicht.
Und es ist doch auch schön, wenn es facettenreicher geworden ist und du einfach diese Musik auch noch aus vielen anderen Gründen hören kannst.
Ja, und ich finde es geil, dass dann Haiti so Facetten neu dazu bringt.
Quack, quack. Hört sich irgendwie an wie so eine Ente auch für mich. Nee,
nein, Alter, was?
Oh, Torben, jetzt überschreitest du langsam Grenzen auf jeden Fall.
Okay. Ey, ich glaube, wir reden jetzt einfach so weiter und ich lasse die Folge dann einfach so outfaden, während ich darüber spreche, dass ihr uns bei Spotify, Twitter, Instagram und so weiter folgen sollt.